wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Das, lieber Hörer, was du gerade gehört hast, war Atmosphäre. Atmosphäre von einem Giga-Event, von einem tollen Giga-Event, einem Giga-Event in Berlin, nämlich dem Die Stadt der Agenten Giga-Event in Berlin. Ja, und dahin bin ich nämlich gerade auf dem Weg. Und was ich da so erlebe, das erfahrt ihr gleich. Ich denke, ich werde erstmal mit einem Workshop beginnen. Ich bin angemeldet. Also mein Tag ist heute ein bisschen konfus, beziehungsweise ein bisschen durchgeplant. Ich habe nämlich lange Weiterbildung gehabt. Und zwar bis um 12. Da bin ich wirklich Punkt 12 los, damit ich um 14 Uhr am Workshop teilnehmen kann. Der Workshop, ich habe gebucht den Krypto-Workshop. Also den Workshop, der sich ein bisschen mit Kryptotechnik oder Kryptografie beschäftigt. Da soll jemand dozieren, der es drauf hat. Und ja, den Workshop muss ich um 14 Uhr mitnehmen. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen in Eile. Und ich denke, da werde ich dann auch mal das Mikrofon hinstellen, so dass er mal einen kleinen Eindruck gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Workshop mitnehmen oder aufnehmen kann oder ob ich nur Teil davon, muss ich mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Akustik da sein wird. Wir werden es erleben, beziehungsweise du, lieber Hörer, wirst es gleich hören. Tschüss. Nee, Quatsch, nicht. Ich ruder zurück, nicht tschü. Also quasi für dich ist es ja gleich. Also jetzt.
Ich würde mich mal gleich von Alexa. Nee, von der Decken sage ich erstmal meine Sachen zu besorgen. Ich habe den. Na gut. Hallo. Jetzt mein Name ist besorgen. Ich habe im Laufe meines Lebens ein bisschen was mit Verschlüsselungstechnik zu tun gehabt. Heute bin ich Testmanager bei einem Schienenfahrzeughersteller. Aber vor 10, 15 Jahren habe ich mich ein bisschen mit dem Thema ERP, also elektronischer Personalausweis und elektronischer Reisepass befasst. Und da sind Verschlüsselungstechniken ganz wichtig, einmal für die Wirtschaftssicherheit, zum anderen natürlich für die Privatsphäre des Eigentümers in Deutschland, aber für den Besitzer, für die Privatsphäre des Besitzers. Und natürlich sind meine Lieblingscaches natürlich Mysteries, wahrscheinlich gibt es nicht wenige, die man und da hat man ja öfter mal also mit Geheimschriften und verschlüsselten Texten zu tun, sodass ich diesen Steckenpferd weiter folgen kann. Ja, wenn man hier besser lesen könnte, was da steht, steht da eine Traurerei über Kryptologie. Ich möchte keine Universitätsvorlesung machen. Ich möchte auch nicht tief in die Wissenschaft der Kryptologie vordringen. Da sind wir dann nämlich ganz schnell im Bereich Finanzen und Politik. Und ich glaube, es würde den einen oder anderen hier leicht überfordern, mich übrigens auch. Deshalb habe ich mir gedacht, ich fange mal an, dass ich ein bisschen was erzähle über Meilensteine der Kryptologie. Was hat es früher so als Verschlüsselungsverfahren gegeben? Welche Verschlüsselungsverfahren waren im Laufe der Jahrhunderte wichtig, wesentlich? Dann ein paar Sätze darüber, was hat das Ganze mit Geocaching zu tun? Was können wir davon fürs Geocaching jetzt gebrauchen? Und ganz am Ende habe ich noch ein paar Literatur- und Surftipps, wo man dann weitermachen kann, wenn einem das, was ich heute erzählt habe, nicht reicht. Im Übrigen, Plauderei deshalb, weil ihr jederzeit mich unterbrechen könnt und Fragen stellen, vielleicht nicht reinrufen, sondern die Hand geben, damit ihr wenigstens den Satz noch zu Ende kriegt. Aber wir haben so viel Zeit, wir könnten uns auch hinterher noch ein bisschen unterhalten, wer so einen Zusammenhang mit Mysteries nehmen und so noch Fragen hat, nur raus damit. Und deshalb war es mir auch wichtig, dass wir irgendwie nicht alle frontal sitzen, sondern deshalb ist diese Richtung hier sehr viel angenehmer, weil wir uns da alle abrufen können. Also hier euch ein bisschen. Okay, gucken wir uns mal an. So, erstmal, warum überhaupt verschlüsselt? Jeder hat was zu verbergen. Das ist so. Menschen müssen dann auch umgehen, möchte man nicht sofort alles, dass alles voneinander wissen. Das geht schon mal los, wenn man alles weiß. Aber natürlich sind auch andere Sachen Geldkarte. Also wir brauchen, wenn euch jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, dann sagt ihm sofort eine Kollektiv von der IC-Karte. Krankengeschichte, großes Thema jetzt, Gesundheitskarte. Die Anamnese soll teilweise auf die Karte drauf, damit die Ärzte schnell daran können, also Anamnese schon griechische Krankengeschichte, die soll dann auf die Karte drauf, damit es natürlich immer die Karte geknackt werden kann. Diese Information offen. Ich möchte auch niemandem über dich ganz erzählen, um den Silberleiter und die größeren Themen. Zugangsschutz. Ich möchte nicht, dass jeder überall ran und rein kann. Ich möchte nicht, dass ein 5-Jähriger einen Kran oder eine Lok bedient oder ein Flugzeug. Das möchte ich gern verhindern. Ich möchte auch nicht, dass jeder, der am Straßenrand rumläuft, ein Auto wegfahren kann. Macht man, hat man früher mit so ganz merkwürdigen Rundungsschutz gemacht, da hat man irgendwie Metallstück, wo da Zacken dran sind, das ist heute nicht mehr üblich. Heute gibt es eine Chipkarte, die das Auto freischaltet. Das ist eine sehr sinnige Angelegenheit, besonders für die Leute, die und auch, also nicht nur verschlüsselt, um etwas geheim zu halten, sondern verschlüsselt auch, um nachzuweisen, also ein Text, der irgendwo veröffentlicht wird, da kann ich beweisen, den habe ich geschrieben. Und jeder andere kann auch beweisen, den hast du geschrieben, den hat nicht jemand anders, also du kannst dich nicht rausreden, das tut nicht aus. Wie das funktioniert, erzähle ich dann im Kontext des Meilenstein-Gedönses. Das sind dann ganz moderne Verfahren. RSA hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, oder Public Key-Verschlüsselung. Da kommen wir schon dazu. Jetzt haben wir Kryptologie. Griechisch, oder aus dem Griechischen, aus dem Griechisch-Römischen. Also Kryptos heißt verborgen. Logos, das Wort. Die Kunde, das ist die Wissenschaft des Verborgenen. Unterschieden wird zwischen Kryptographie und Kryptanalyse. Kryptographie heißt also verborgen schreiben. Etwas so aufschreiben, dass es niemand lesen kann. Das ist natürlich Quatsch, will keiner, weil wenn ich was aufschreibe, will ich etwas anderen Leuten mitteilen. Also, das ist nur ein eingeschränkten Leserkreis. Kryptanalyse, was Leute möglicherweise verwerten wollen, wollen andere Leute lesen, die es nicht lesen wollen. Also hat sich da besonders bei den Piraten eine Disziplin ergeben, die eben und Texte versuchen zu entschlüsseln. Zum Thema Enigma zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man nachher auch noch ein bisschen was daran hat. Wie gut muss oder kann so ein Schlüssel sein? Man kann sich perfektesten Verschlüsselungsverfahren ausdenken, die aber dann sehr aufwendig sind. Also das A hat hier schon angesprochen. Es gibt Verschlüsselungsverfahren, die aber hohe Rechenleistung erfordern. Lange dauern, um einen Text zu verschlüsseln. Wie gut muss denn ein Schlüssel sein? Und eigentlich ist es völlig ausreichend, dass die Entschlüsselung länger dauert, als die Daten Wert haben. Das heißt, wenn ich aus welchem Grund auch immer einen Aktienkurs verschlüsseln will, dann reicht das, wenn die Daten vielleicht 24 Stunden geheim sind. Wenn der Schlüssel danach gebrochen wird, ist egal, dann ist der Kurs auch schon wieder 24 Stunden. Wenn ich dagegen Lagedaten, militärische Lagedaten verschlüsseln will, dann muss der Schlüssel schon Tage bis Wochen halten. Und für so eine kranke Geschichte wäre es natürlich optimal, wenn er ewig hielte, aber das wird leider nicht gehen. Und es gibt immer zu beachten, wenn der Schlüssel aus irgendeinem Grund interessant ist für Leute, wird der Angreifer ist ja nicht an den Schlüssel interessiert, er ist an den Daten interessiert, die verschlüsselt sind. Er wird immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen, um an diese Daten zu kommen. Dabei kann es dazu kommen, dass der Schlüssel komplett umgeht. Das werden wir auch noch erfahren. In der Kryptographie, wenn ich jetzt im Folgenden was sage über Krypto-Texte, möchte ich ein paar Begriffe einführen. Erst einmal, wenn ich von Text rede, dann meine ich, und auch andere Publikum, den Text, der verschlüsselt wird, also das, was ich geheim halten will. Das müssen nicht unbedingt Texte sein im Sinne von Wetterberichten oder so. Das könnten auch musikdatenschutzfrei sein, wenn der Anbieter möchte, dass sie nur Leute lesen können, die dafür bezahlt haben. Aber das ist Text. Zweitens haben wir noch einen Schlüssel. Der Schlüssel ist ein Parameter für den Fernentschlüsselungsalgorithmus, der mir gestattet, am Ende aus dem Code, oder Schlüsseltext, wieder den Reintext zu machen, den Klartext. Und wir haben, das ist, glaube ich, das technisch-wissenschaftlichste in dem ganzen Vortrag, das Kerckhoffsche Prinzip, das sollten wir auch mal gehört haben. Ganz wichtig, zumindest für die Leute, die sich mit der Entwicklung von Verschlüsselungsprogrammen befassen, die Sicherheit einer Verschlüsselung darf niemals davon abhängig sein, dass ich den sogenannten Algorithmus, das Verfahren, mit dem ich verschlüssel, geheim halte, sondern immer nur von der Geheimhaltung des Schlüssels. Es geht sogar so weit, dass Firmen oder Organisationen, wie zum Beispiel der Bund, darauf bestehen, dass das Verschlüsselungsverfahren, zum Beispiel für den Ausweis, dass das Programm offengelegt wird. Wir wollen da reingucken, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Also als Programmierer kann ich nicht sagen, nee, ich halte mal das Verfahren geheim, das kommt mir dann keiner ab. Sondern ich verschlüssel meinen Text mit dem Schlüssel und nur den Schlüssel muss ich geheim halten, damit alles funktioniert. Sonst nutzt das ganze Verschlüsselungsverfahren nichts. So, was gibt es für Möglichkeiten an die Texte oder wie komme ich auf so einen Schlüssel, den ich nicht kenne? Wenn ich zum Beispiel weiß, bei einer EC-Karte besteht der Schlüssel aus 4 Ziffern, dann habe ich nur insgesamt 10.000 verschiedene Schlüssel zur Verfügung. Das ist leicht zu knacken, denn 10.000 Kombinationen durchprobieren, das macht ein Computer in weniger als einer Sekunde. Aber die Karte ist natürlich auch nicht hoch. Die Sache nach drei, vier Versuchen, nee. Jetzt ist vorbei hier, die Karte bleibt im Automaten und wird dann woanders. So ein Angriff nennt man Brute Force-Angriff. Dicht dran, sehr ähnlich, ist der sogenannte Wörterbombenangriff. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der richtet sich meistens gegen passwortgeschützte Bei Wörterbombenangriff denkt man sich, naja, der Benutzer will sich das Passwort auch nicht merken, will sich das aufschreiben. Und was kann man sich gut merken? Naja, Begriffe, die man kennt, aus dem täglichen Leben oder Namen, ich weiß nicht, Frau, Bundes, was auch immer, und hat eine Liste wie einen Hut und ich probiere einfach alle Wörter mit dieser Liste. Deshalb, Tipp 1, wenn ihr Passwörter gibt, für euer Twitter zu Hause, für Facebook, was auch immer. Nehmt euch ein Wort, was ihr vielleicht knacken könnt, zum Beispiel Blumenwiese, aber baut Schreibfehler. Schreibt Wiese mit IH. Baut Ziffern und Sonderzeichen ein, wie das manchmal auch gern gemacht wird, gern gefordert wird von Windows zum Beispiel. Damit sichert ihr eure Passwörter ziemlich simpel gegen Wörter bekommen. Und jetzt kommen wir schon in organisatorisch schwierige Regionen. Merkende Mittel, das ist, ich habe einen Vertrauensgang gehabt, zum Beispiel zwischen mir und Facebook. Und irgendein Hacker gibt es jetzt über DNS und Internet, kommen wir auch zu einem anderen Beispiel, irgendein Hacker gibt es jetzt, diese Übertragung abzufangen, sich dazwischen zu setzen, so zu tun, als sei ich auf Facebook. Und gegenüber Facebook so zu tun, als sei ihr. Und also Phishing hat vielleicht auch jeder schon mal gehört. Das ist einfach, der zeigt euch die Anmeldeseite von Facebook, das ist aber auch sein Server. Er fängt das Passwort, was ihr eingibt, ab und meldet sich dann bei Facebook an. Nicht in dieser Session, sondern er ist und macht, was er will. Noch simpler bei der Bank, wo nur ein paar Ziffern übergeben werden müssen, also bei der Bank müssen wir 6 Ziffern und das Passwort was machen. Das ist gefährlich. Deshalb solltet ihr nur seine Vertrauen, also dieses HTTPS-Protokoll benutzen, die verschlüsselte Übertragung benutzen, diese nicht so leicht abzufangen. Möglich ist es trotzdem. Und der einfachste Weg, an so verschlüsselte Informationen ranzukommen, das hatte ich vorhin schon gesagt, immer der Weg des geringsten Widerstands. Es ist viel aufwendiger, einen Schlüssel zu knacken, als zu dem Mann zu gehen, der die Daten bearbeitet. eine Reise nach Honolulu oder in so einem Buff oder was auch immer Bier auszugeben und zu sagen, naja, gib mir doch mal Bier. Probier sie mir doch. Das heißt, ihr könnt versuchen, mit einem Verschlüsselungsverfahren zu machen, was ihr wollt. Jemand, der dann vorbeigeht, beim Mystery den Owner anruft, oder na, der Owner sagt vielleicht mal, nee, die Sache nicht, oder der einen anderen Cacher anruft, der den Mystery schon mal gelöst hat, ist auch vorbei. Deshalb nicht zu viel Aufwand draufsetzen. Lieber den Leuten mit Spaß an der Entschlüsselung lassen und um die Leute, die das sowieso nicht machen wollen, machen die dann so. Natürlich, wer jetzt beruflich damit zu tun hat, Kreditkarten oder so zum Beispiel, ja, der muss ich natürlich so. Das ist was anderes. So, dann wollen wir mal gucken, was sich die Menschheit im Laufe der, mal, ich sag mal, letzten 2.500 Jahre so hat einfallen lassen, um Texte geheim zu halten. Die erste und am leichtesten zu knackende Gruppe von Verschlüsselungsverfahren sind sogenannte monoalphabetische Substitutionen. Das ist ein schönes Wort. Man wird jedem Zeichen im Text irgendein anderes Zeichen zugeordnet. Aber monoalphabetisch deshalb, weil immer dasselbe Zeichen benutzt wird, um es abzubilden. Der bekannteste, wir haben jetzt hier mal unser Text, das kannst du ein Geheimnis bewahren. Und der bekannteste war einmal, mit einer der ersten ist der sogenannte Cäsar. Julius Bülis hat machen lassen, dass jeder Buchstabe, dass man einfach drei Zeichen weiter im Alphabet gegangen ist und von K kommt man auf N. Und von A, B, C, D kommt man auf D. Das hier liest vielleicht nicht jeder schon eine Tabelle, das hier schon. Das kennt man nicht. Das ist Wort 13, das ist auch ein 10, aber eben nicht um 3 verschoben, sondern um 13 Zeichen. Die meisten Leute können das hier lesen, ohne extra Entschlüssel zu benutzen, zumindest haben wir im Geocacher. Dann ähnlich war, also wenn sich einer melden würde, ich mache ich einfach weiter. Ähnlich, aber genauso vom Verfahren her, nur dass ich auf einen anderen Buchstaben aus dem Alphabet angewendet habe, ist der Dreimaurerbusch. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen, das sieht erstmal gar nicht aus wie ein Buchstaben. Tatsächlich aber ist das Aufteil hier unser kanzlerin Geheimnis bewahren. Nur, dass ein K völlig anders geschrieben wird. Im Prinzip ist ja Freimaurer gut, aber das ist das symbolische Buchstaben. Also jeden Buchstaben wird irgendein Symbol zugewiesen. Und wie das hier passiert, sieht man in dieser Tabelle, das ist nämlich ganz einfach. Die Buchstaben werden aufgeschrieben, es wird so ein Raster dazwischen gelegt. Und beim K habe ich jetzt also hier, das ist oben offen, habe hier so quasi einen rechteckigen Zug und auf der rechten Seite, die haben wir noch so einen kleinen Punkt dabei. Das heißt, ich mache dann noch einen Punkt in die Mitte, sehen wir das von Däumen genau. Hier unten haben wir ein B von bewahren. Das ist auch wieder dasselbe Symbol, aber ohne den Punkt. Eigentlich ganz simpel. Warum sind diese monoalphabetischen Verschlüsselungen so gefährlich, so leicht zu knacken, ganz simpel? Oder weiß es jemand? Anfangen wir euch ein bisschen einzuholen.
Anwaltsstudie zum Beispiel.
Genau. Das ist der wirksamste Angriff gegen monoalphabetische Verschlüsselung, sogenannte Häufigkeitsanalysen. Von Sprache zu Sprache sind die Häufigkeiten etwas unterschiedlich, aber in den westlichen Sprachen, zum Beispiel, also kennt jeder, der früher bei Fuchs gesehen hat, ERNSCL, wird immer gern genommen, obwohl das nicht die Reihenfolge ist und das nicht erleichtert. Das L ist in der Tat nach dem E, glaube ich, der häufigste Buchstabe im deutschen Text. Keine Fragen, oder? Warum? Ja, jetzt kommt noch dieser Punkt. Der Schreiber Rashid in einer westlichen Kultur auf Erden gestellt von Rosetta oder so einem Rosetta-Blatt, ein großer Stein aus einem Obelisken. Und der enthält Hieroglyphen. Also mit Hilfe dieses Steins hat man es geschafft, Hieroglyphen zu entschlüsseln. Er enthält nämlich denselben Text in Hieroglyphen, in einer Sprache namens Demotisch und auf Griechisch. In Griechisch konnte man, dass der griechische Text zu sagen hat, das wusste man auch in dem 18. Jahrhundert schon und konnte jetzt durch die Abbildung letztlich der griechischen Buchstaben auf die Hieroglyphen, auch wenn es natürlich eine andere Sprache ist, aber dennoch aus einem ähnlichen Kulturraum konnte man ungefähr darauf schließen, weil man wusste, dass es in dieselben Texte, welche Hieroglyphen welche Zeichen darstellen. Das war so der erste große Erfolg für eine Kryptoanalyse. Ja. Dann gab es auch noch im 18. Jahrhundert, oder war es auch schon im 17., einen Mann namens Lumière, von dem man zunächst einmal sagte, er hätte einen nicht knackbaren Schlüssel erfunden. Ja, damals war man noch nicht so weit. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Ich sagte ja gerade, die monoalphabetischen Verschlüsselungen sind so angreifbar, weil sie immer dasselbe Zeichen, dasselbe Zielzeichen abgeben. Jetzt hat er sich untereinander geschrieben, also es ist gerade im Moment ein bisschen viel Sonne. Hier oben erstmal ein Alphabet beginnt mit A. Dann hat er das Alphabet beginnt mit B aufgeschrieben und das reicht mit einem Hängen. Das heißt also, er ist quasi Wort 1, Wort 2, Wort 3, Wort 4 darunter geschrieben. Und in den Text, in den Textzeichen bezeichnet genommen. Und das erste Zeichen aus, naja, vielleicht jetzt nicht aus der ersten Reihe, sondern zum Beispiel schon mal aus der E-Mail, also nicht aus der 0, sondern aus der ersten Reihe genommen. K, gucken wir uns oben an, wird abgebildet auf L. Das heißt, man kann es ja gar nicht bewahren, das ist das erste Zeichen dann, ein L zum Beispiel. Jetzt kann man da aber auch ziemlich schnell draufkommen. Man weiß es. Geht so, dann probiert immer von 1, von 2, von 3, von 1 durch. Hat dann was noch anderes eingeführt, nämlich einen Schlüssel. Und hier nehmen wir als Schlüssel einfach mal ein Single. Das heißt, in die erste Reihe schreibe ich mir das Alphabet, das mit S beginnt. Gott, 19, glaube ich. In die zweite Reihe das Alphabet, das mit I beginnt. 9. Und verschlüsselt dann. Wenn ich als Untergrunder, wenn dann mein Schlüssel vom Ort vorbei ist, dann kann ich dann von 1 oder 2 die Daten übrigens nicht. Und verschlüssel das erste Zeichen eben mit dem S-Alphabet, das zweite Zeichen mit dem I-Alphabet und so weiter und so fort. Dazu, um dahinter zu kommen, muss der Empfänger diesen Schlüssel kennen. Das wissen, dass das mit dem Schlüssel Signal verschlüsselt ist. Was da rauskommt. Hier, unser Text ist ganz in der Heimatbewahrung, das ist ein Single. Und in dem S-Alphabet steht das K über dem C. Ja, das ist ja schlecht zu erkennen. Ich hatte mir schon eine Zeit gedacht, es wird die Folien nochmal so gut anlegen, dass man da gut reingehen kann. Natürlich ist auch das, wenn man weiß, wo man gegen die Häufigkeitsanalyse nicht gefeit. Weil ich habe nur 26 Alphabete, das heißt also, nach dem 26. Zeichen wiederholt sich mein Schlüssel wieder. Und wenn ich diesen Rhythmus kenne, bin ich mit meiner Häufigkeitsanalyse wieder gut dabei. Deshalb ist der, oder war zumindest bis zum ersten, zweiten Weltkrieg, die One-Pad-Verschlüsselung eigentlich unknackbar. Da wird ein Schlüssel genommen, der so lang ist wie mein Text, mindestens so lang ist wie mein Text, vielleicht sogar noch länger. Und wenn ich da mal zufällig eins von den linearen Verbänden aussuche, habe ich auch keinen Rhythmus mehr. So ein Text, so ein Schlüssel, der so lang ist wie der Text, und wenn ich jetzt einen Text habe, der mehrere Seiten Kriegsberichterstattung enthält, dann ist der Schlüssel natürlich gleich abgefangen bei dem Material. Was kann man machen? Man kann zum Beispiel ein Buch nehmen. Bibel bietet sich. Bibel kommt man natürlich auch schnell drauf. Aber es gibt ja noch mehr Bücher als Bibel. Und ideal ist eine zufällige Bezeichnung, was man wirklich macht. Die Amerikaner haben Sekretärinnen gesetzt, die einfach zufällig irgendwelche Buchstaben mit dem Tatsch. Und das dann so verschlüsseln kann. Das hat nur deshalb nicht funktioniert, nicht so gut funktioniert, weil die nämlich nicht wirklich zufällig sind. Eine Folge von 8x erschien denen zu wenig zufällig, sodass die Kryptoanalytiker nur gucken mussten oder nicht darauf achten mussten, dass sich derselbe Schlüssel 8 Zeichen wiederholt. Heute, wenn man eine gute Zufallskennung erfahren hat, sich zufällige Signale einfach vom Himmel holen kann, das kosmische Strahlung rauscht. Damit werden leistungsstarke Zufallszellen gebaut. Das ist echter Zufall und das funktioniert dann auch. Nur der Haken ist, heute haben wir so leistungsstarke Computer, dass sie erstens so viel Abwärme verursachen, dass sich das Klima wandelt und zum anderen, dass sie auch so eine Wand jetzt in erträglicher Zeit kaputt machen. Jetzt kann man mit Linearbuchstabe auf Buchstabe abbilden, aber heutzutage möchte man ja manchmal auch Daten verschlüsseln. Und ich will den Verfahren hier noch kurz anreißen, dass später für die SRA-Verschlüsselung für SCP-Verschlüsselung, das ist also täglich begegnet im Internet, da werden einfach zwei Zeichen, dieses Zeichen, das ist ja heutzutage mit 16, 32 Bit abgebildet, wird mit einer sogenannten Exekutiv-Coda-Verschlüsselung verändert. Das möchte ich dann zielen. Und ich habe jetzt die Bibel hier mal genommen. Ich glaube, Lukas-Evangelium, also auf jeden Fall ist das dahin. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das ist jetzt ein Schlüssel, der ist dann noch für ganz Geheimnis gemacht. Und ich nehme jetzt einfach jeden Buchstaben aus meinem Text und mache da so ein X-Coda drauf mit dem Schlüssel. Dabei kommt dann hier sowas bei raus, dass man schon ein bisschen mehr als Buchstaben hier mal hinstellen. Muss man den nicht mehr einigermaßen. Ich fange mal an mit dem Schlüssel. Das I von dem Anfang war das O, hat im ASCII-Alphabet, in der ich, da ziehe ich jetzt mal das Graphen ab, damit ich am Ende auf Zahlen zwischen 0 und 26 komme. Dann bleibt eine 8 von übrig und die 8 von mehr. Das ist, sind 4 Nullen und 1 nochmal werden. Mein K aus Kaxel Geheimnis bewahren, hat den Wert 75. Die Mehrzahlen brauche ich jetzt nicht tiefer darauf einzugehen. Das ist 75 minus 75 sind natürlich zwei größer, das sind 10 letztlich. Das ist 4 0 1 0 1 nochmal 0. Exklusiv oder? Bedeutet jetzt, dass ich immer dann, wenn ich zwei Nullen oder zwei Einsen habe, eine Null schreibe. Und wenn ich eine 1 und 0 oder eine 0 und eine 1 habe, schreibe ich eine 1. Da kommt dann sowas dabei raus. Gucken wir mal hin. Bild laufen. 2 Nullen sind eine 0. Das geht bis hier. 2 1 sind auch eine 0. Aber hier haben wir eine 1 und 0. Das ist eine 1. Und noch eine 0. Wie näher ist das in 2? Jetzt tue ich meine 65 wieder drauf, damit ich in ASCII in den darstellbaren Bereich komme. Ich habe die 65 deshalb gezogen, weil ich, wenn ich nicht abziehe, komme ich beim Verschlüsseln möglicherweise in den darstellbaren Bereich. Und das wollte ich gerne für den darstellbaren Bereich. So, das sind 67 und das ist ein C. Das hatten wir eben. Der erste Buchstabe. Waren 10, die anderen entstehen auf auf dieselbe Art und Weise. Wenn ihr die Folien dann habt, könnt ihr gucken, ob ihr unsere Lieder dann habt. So. Der berühmteste polyalphabetische Verschlüsselungsalgorithmus ist die Enigma-Maschine aus dem zweiten Weltkrieg. Nein, nicht aus dem zweiten Weltkrieg, sondern die Enigma wurde schon sehr viel früher patentiert, nur 1918, das war auch unmittelbar am ersten Weltkrieg, von einem rheinländischen Erfinder namens Adolf Schabius, der aber die dann aus Polen vertrieben hat, eigentlich nur für die Behauptung von Wirtschaftsgeheimnis. Die erste Technik war auch noch nicht so richtig gut, war so gut wie man sein braucht. Ich habe ja vorhin gesagt, der Schlüssel muss nicht so gut sein, dass er die Geheimnisse lange noch bewahren kann. Das ist der Treffer. Bei der Enigma, ich zeige das nochmal auf dem Bild, hat man so Räder, Walzen, die 26 Eingänge haben und 26 Ausgänge irgendwie untereinander vertauscht. Das wird über mehrere solcher Walzen und da mehrfach vertauscht. Am Ende wird nochmal die ganze Leitung umgedreht und es wird noch viermal vertauscht. Und hinterher kann man das vertauschen, weil die Walzen wie bei einer Digitaluhr, früher so waren, da gab es auch so Räder, und bei jeder Umdrehung hat, also einmal, wenn man die ganz rechte Walze einmal komplett gedreht hat, wird die nächste Walze einen Schritt weiter gedreht. So funktioniert das hier auch. Und auf diese Art und Weise hat man kann man einen Schlüssel der Länge 456 mit vier Walzen aktivieren. Das ist für die meisten Lageanwendungen bei den Militärs völlig ausreichend. Also so lang sind die normal eigentlich. 400.000 Zeichen, das sind mindestens 200 eng geschriebene Schreibmaschinen. Und das ist jetzt nur die Länge des Schlüssels. Insgesamt kann man 10 hoch 23, das ist eine 1, mit 23 Linien, wo ich gar keinen Namen mehr für so eine Zahl, verschiedene Schlüssel haben. Das heißt, man die alle durchprobieren kann. Mit der Technik von 1940, dann braucht man dazu ganz schön lange. Was uns beweist, dass hier wieder Alan Turing mit seiner Gruppe im Bletchley Park es irgendwie anders geschafft haben, dass er den Weg eines geringeren Widerstands gegangen hat, brauchte keinen Kontrollfall, um den Enigma zu knacken. Ja, schade. Jetzt kommt die Sonne knapp was. Also, ganz links wäre jetzt ein hübsches Bild zu sehen von der Enigma, das ich aufgenommen habe in Kanada, wenn ich mich irre, in Frankreich, wenn man da mal in diese Tanke fährt, oder die Normandie fährt, in dem Fall. Überall da, wo die Invasionen da sind, alle möglichen Museen zum Thema Zweiter Weltkrieg und Invasion. Und da findet man zum Beispiel dann auch mal so eine Arbeit der Enigma. In der Mitte, das sind oder es ist ein Opa von zwei Seiten. Da sieht man diese ganzen Kontakte. Ja, danke schön. Also einmal ganz Seite oben und sonst ganz Seite unten. Und solange es jetzt noch dunkel ist, weiß ich, was man da auf ganz rechts hin, dass es schematisch die Vertauschung innerhalb des Gerätes, also der Weg, der Einzeichen benötigt, rein wieder raus. Warum ist es tun, um kurz hinzukommen? Naja, wenn man, zunächst einmal, alles, was wir bisher angeguckt haben, sind symmetrische Schlüssel. Das bedeutet, Text und Verschlüsselungsalgorithmus mit Schlüssel angewendet, ergibt Code und wenn ich den Schlüssel kenne und den Algorithmus und jetzt auf den Code anwende, kriege ich dann den Text aus. Ich nutze denselben Schlüssel und denselben Algorithmus zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Und das hat sich Turing zum Nutzen gemacht. Außerdem, das war ganz wichtig dafür, war die Verschlüsselungsalgorithmus, sondern die Vermittlung der geheimen Daten kommuniziert. Und durch, ganz einfach. Die Deutschen fahren jeden Tag von einer bestimmten Position aus, oder von einem bestimmten Schiff aus, eine Wettermeldung geschickt. Und am Anfang dieser Wettermeldung stand die Position des Schiffes. Das heißt, die Engländer müssen nur wissen, wie laut die Koordinaten dieser Wettermeldung vorausgeschickt werden. Oder muss es glaube ich nicht mehr sein, die müssen nur wissen, wie ist das Wetter an dem Platz. Und haben dann Schlüssel so lange durchgeführt, bis sie die Koordinaten, beziehungsweise eigentlich nur die ersten drei Ziffern hatten, oder die ersten drei Zeichen hatten, die dieser Wettermeldung vorausgingen, die den Absender identifiziert. Drei Zeichen, also Schlüssel oder Schlüssel, drei Zeichen anwenden, das dauert ja nicht mehr so lange, wie die den ganzen Text erschlüsseln müssen, um dahinter zu kommen. Und wenn sie das hatten, dann haben sie schon mal einen guten Schlüsselkandidat gehabt und haben weitergemacht und dann haben wir noch ungefähr 24 Stunden für die Entschlüsselung dieser Meldung benötigt. Das heißt, die entschlüsselten, die geknackten Codes waren dann zwar 24 Stunden alt, aber eine Lageinformation von uns beim Welt, die heute war wahrscheinlich anders, die hatten eine etwas längere Halbwertszeit als die Lagedaten wieder brauchen. Wenn ich den Text und den Kommentar kann ich den Text nicht wissen, was ich erwarten kann, dann kann ich auch den Schlüssel schreiben. Dadurch haben wir natürlich die übrigen Texte, den Kartenschlüssel, den Tagesschlüssel, den haben wir alle gute gleich benutzt und konnten damit dann darauf kommen, mit der Tagesschlüssel dann wieder zu schließen. Was macht man heute, um dem zu entgehen? Man setzt sogenannte asymmetrische Stufen. Die Mathematik, die dahinter steht, die kann ich mir leider nicht erklären. Die reicht zwar mein mathematisches Verständnis, aber es reicht nicht weit genug, um es anderen Leuten zu erklären. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ich weiß aber, wie das Verfahren funktioniert. Wie funktioniert das asymmetrische Schlüssel? Was man macht, ist, also, ich habe einen Text. Ich habe Schlüssel A, aber er entsteht eine Code A. Und auf diesen, oder ich habe einen Text mit Schlüssel B und dann entsteht eine Code B. Warum beide Varianten wichtig sind, erkläre ich später. Was ist Code A mit dem Schlüssel B? Das ist jetzt wichtig. Das ist Code A, mache ich mit dem Schlüssel B wieder den Text. Und umgekehrt mit dem Code B, mache ich mit dem Schlüssel A den Text. Das heißt, zum Entschlüsseln, zum Verschlüsseln und dem Einschlüsseln, zum Entschlüsseln brauche ich den anderen Schlüssel. Das hat verschiedene Vorteile. Ich kann mich nämlich ziemlich simpel mit anderen Leuten austauschen. Ich kann, und so funktioniert das halt, ich weiß nicht, jemand von euch schon mal mit der PGP, Critical Privacy, das schon mal runtergekommen ist. Da gibt es so Stellen, wo man einen öffentlichen Schlüssel hinterlegen kann. Ich kann meinen Schlüssel, jeder erzeugt für sich selbst einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Ich nehme meinen öffentlichen Schlüssel veröffentliche. Wenn mir jetzt jemand einen Brief schreiben will, dann verschlüsselt er den mit meinem öffentlichen Schlüssel. Meinen privaten Schlüssel kennt er nicht, deshalb Brief an mich, ich muss immer von meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden. Ich entschlüssel den mit meinem privaten Schlüssel. Andersrum, ich schicke einen Brief an irgendwen und setze da jetzt einen verabredeten und einen verabredeten Unterschrift, zum Beispiel meinen Namen, und verschlüssel den mit meinem privaten Schlüssel. Jeder kann den entschlüsseln mit meinem öffentlichen Schlüssel. Aber wenn sich der Text mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln lässt, dann ist bewiesen, dass ich diesen Text geschrieben habe, denn nur mein privater Schlüssel kann ihn verschlüsseln. So funktioniert die Digitalisierung auch heute. Der Haken ist, diese Verschlüsselungsoperation ist sehr teuer, das heißt, dauert sehr lange. Deshalb verschlüsselt man nicht das ganze Text an, eine Unterschrift schon, meistens 30, 40 Byte. Aber den kompletten Text verschlüsselt man nicht komplett, sondern man verschlüsselt den Schlüssel für ein anderes Verschlüsselungsverfahren, wie zum Beispiel die Sitzauffahrt, also das Konzept funktioniert, oder SDG, oder SSL, funktioniert SSL-Verschlüsselung, es wird auch mit asymmetrischer Verschlüsselung der Schlüssel ausgetauscht und dann mit diesem Schlüssel wird ein schnelleres Verfahren hergestellt. Das ist üblicherweise die Sitzauffahrt. Warum geht das denn? Daten, die ausgetauscht sind nicht lange gültig, das ist sehr schwer nicht lange, bis man dann auf den Schlüssel gekommen ist, ist auch alles schon nicht mehr wichtig. Mathematisch auch mal, so ein Schlüssel, ein öffentlicher privater Schlüssel, sind im Prinzip mehrere hundert Stellen an der Primzahl. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Operation, eine Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Und wenn ich das Produkt kenne, als Algorithmus, dann kenne ich den auf den privaten Schlüssel nicht ausprobieren, jedenfalls jetzt nach sehr langer Zeit. Ja, das habe ich jetzt gerade schon erzählt. Also benutzen tut man das, um Datenströme zu verschlüsseln oder um Nachrichten zu authentifizieren. Wie kommt man damit an? Also es gibt Theorien, dass möglicherweise eine Technik, von der man niemand weiß, wie sie funktionieren soll, sogenannte Quantencomputer, in der Lage sein sollen, RSA oder Japan-Verschlüsselung zu knacken. Die Idee dahinter ist, dass in der Quantenmechanik, also von Schrödinger ist ganz anders, wahrscheinlich schon mal gehört, das ist ein Gedankenexperiment, in der Quantenmechanik, also Schrödinger ist ganz interessant, Schrödinger sich das Experiment ausgedacht hat, aufgrund der von ihm erklärten Unschärfe dazu, dass in der Quantenwelt man den Zustand eines Teilchens erst erkennen kann, wenn man es misst. Und dann hat es diesen Zustand immer schon nicht mehr. Deshalb funktioniert auch das Beam besser, oder bei Subtract eigentlich nicht. Aber die Idee dahinter ist, dass dieser Computer erstmal alle möglichen Ergebnisse ausrechnet und erst einmal ihn fragt, ich möchte mich jetzt für eins entscheiden, dann erst mit dem Richtung ausgeht. Ist so kompliziert wie es. Aber es gibt heute schon eine Schwachstelle in den letzten Dingen. Auch das Erzeugen von solchen Primzahlen ist eine sehr zeitaufwendige Operation. Deshalb gibt es Algorithmen, die, naja, Pseudoprimzahlen erzeugen. Zahlen, die nach, also wer das nachlesen möchte, sind Pierre Fermat, hat so einen Algorithmus vorgeschlagen, wie man Primzahlen erzeugen kann. Der funktioniert aber nicht so deutlich. Und dabei kommen auch Nicht-Primzahlen raus. Und wenn eine Verschlüsselung mit einer Nicht-Primzahl geschehen ist, die auf diese Art und Weise erzeugt wurde, dann ist der Algorithmus angreifbar, weil die Faktoren, also weil ja, kleinere Faktoren, nennen wir Primzahlen, Niederschwellenzahlen, bestimmt drankommen, die können dann stärker gefunden werden. Was haben wir denn mit Geocache eigentlich? Ja, eigentlich gar nicht so viel, denn wir wollen ja gar nicht, dass, dass die Lösung unserer Mission bis ans Ende geeint wird. Wir wollen ja, dass der Cache gefunden wird. Als Wunderbacken und sonst muss es so Spaß. Wenn der Cache nicht gefunden wird, dann kommt der Cache und der Cache ist nicht ganz so schwierig. Also, wir haben hier einen genialen Cache, der leider nicht mehr cached, sondern überlegt. Mr. Pete, seine Caches waren damals alle sehr zu empfehlen, aber manche waren einfach so schwierig, dass sie nicht gefunden haben. Und wenn ich sage, Computer stimmt nicht mit Cache, nicht ganz richtig, aber fehlt, haben die wenigsten Leute genug rechtlich da, um unrecht komplizierte Aufgaben zu lösen. Ich persönlich, aber das ist jetzt mein Geschmack. Ich mag Mysteries mit Stigmatografie oder so, wo man gar nicht ohne Computerhilfe ankommt. Überhaupt nicht. Also ich finde Rätsel viel interessanter als die Aufgaben. Das ist ein Schmerz. Also ich würde sagen, man muss dem Cache eine faire Chance geben, die Schlüssel zu erraten, auf das Verfahren zumindest zu kommen, mit dem das letzte entschlüsselt werden kann. Und insbesondere mag ich es, wenn die Infos, die dazu brauchen, vor Ort verfügt werden können. Irgendwas im Umgebung kann ich hier schildern, was dann eigentlich nur die Schlüssel ausmacht, was kann dann bezahlt werden, wenn es gesehen werden wird. Finde ich viel interessanter als Schulmann von Rechner zu wissen. Ein Beispiel, das ich vor allen Dingen deshalb erwähne, weil das ist der Cache, also der nicht in Klammern steht, der ursprünglich dazu geführt hat, dass ich überhaupt einen Cache angefangen habe. Bekannter von mir, der schon in der Stadt kam, es nur noch irgendwie an den Cache und befasst sich doch gerade mit dem du befasst dich doch gerade mit Kryptologie, kannst du da nicht mal gucken. Dann habe ich auch mal geguckt und hat sich eine gute Lösung. Und habe dann gesagt, ja, okay. Bin also Georg Kettin, die sind damals zusammen, auch für meine Mutter und der Wissen gesagt, ja, also wer den abholt, dann will ich dabei sein und dafür habe ich uns mal könnt ihr, der in Klammern ist schon fünfstellig, liegt allerdings in der Schweiz. Also der Linke, der ist leider im Archiv inzwischen, weil das versteckt irgendwann von fleißigen Postarbeitern beseitigt wurde. Das Rätsel könnte man wieder ausbringen. Der Rechte liegt in der Schweiz, aber ist noch nicht. Ich lasse es mal. Ich sehe niemanden mehr schneiden kann, dass alle das wollen. Und damit sind wir dann schon bei der Dauerrunde angekommen, hier habe ich noch ein paar Tipps. Ich habe überlegt, Bücher mitzubringen, die ich hier jetzt vorschlage. Das sind bei meiner Recherche aufgefallen. Die sind alle auch auf Print. aber die sind trotzdem sehr interessant. Aber bei dem Sing weiß ich nicht, wie ich das genau Geheime Botschaft oder The Codebook von Simon Sinek ist ein sehr bekannter populärwissenschaftlicher Mathematiker, oder ein bekannter Mathematiker, der populärwissenschaftlich schreibt. Kann man gut lesen, kann man auch als zur persönlichen Leitung lesen. Das ist nicht annähernd so formal, wie ich gemerkt habe, dass ich das hier noch vorgetragen habe. Ich bin ein bisschen trocken geworden, fürchte ich. Dann Rudolf Liebenhahn, der ist mir eigentlich ursprünglich bekannt gewesen als Astronom. Ich weiß gar nicht, wo der mit den verschlüsselten Botschaften gekommen ist. Der Sing, aus dem Sing habe ich hier so meine historische Abfolge rausgenommen. Der Kippenhahn ist eigentlich ein schönes, vollständiges, also viele auch fürs Geocaching geeignete Verschlüsselungsverfahren werden da beschrieben. Also die jetzt nicht viel Computeraufwand brauchen, sondern zum Beispiel Linear und Videos. Cäsar sowieso, womit man schön Caches bauen kann, kann ich sehr empfehlen. Und für die Leute, die tiefer einsteigen wollen, also im Jahr 2005 und danach, das habe ich nicht mehr gesehen. Es sind zwar andere Bücher mit demselben Titel, aber nicht mehr mit dem Umfang. Das ist was für Studenten, Informatik oder was auch immer, Mathematik. Das ist schon sehr wissenschaftlich, aber 80-90%, was ich bekomme, und die Fresse nicht so gut. Dann haben wir noch ein paar Webseiten. Der Autor dieses Buches, das ich als letztes erwähnt habe, Bruce Schneier, hat eine Seite, ein eigenes Blog zum Thema Kryptologie, hat einen monatlichen Newsletter, das ist der Empfehlung, der ist auf Englisch. Schneier und Security, da spricht er nicht nur Kryptologie an, sondern allgemein Themen, die Sicherheit betreffen, wie zum Beispiel, wie sinnvoll ist es überhaupt, Flüssigkeiten über 100 Milliliter an Bord des Flugzeugs zu untersagen. Also das nutzt eigentlich nur diesen Verkäufern von Getränken am Flughafen. Die deutsche Seite ist kryptowissen.de. Mindestens als Portal, wo man eine weitere Seite findet, dieses Grund zu verfolgen, aber auch so ein paar Grundlagen der Kryptologie kann man da nachlesen. Und HPs kryptologisches Sammelsurium, das ist ganz lustig, also ist auch so sehr unterhaltsam, mal zum Thema Kryptologie zu surfen. Wie gesagt, ich versuche auf irgendeine Art und Weise die Folien dann im Netz zur Verfügung zu stellen, entweder auf einer Seite von mir oder auf der Seite von dem Netz. Ich werde die Organisation das vielleicht mal nochmal rausgeben. Also bin ich dann mit dem vorbereiteten Teil durch, aber wir haben theoretisch noch eine bestimmte Zeit für Fragen, für Ideen. Und werde ich mich jetzt auch hinsetzen.
Was hättest du denn für Vorschläge, wenn ich jetzt irgendeinen Text habe, ein Rätsel, wo die Bildbuchstaben drin sind, wie gehe ich denn daran? Also das ist ein bisschen hier, oder was? Oder wenn ich noch einen Hinweis auf die Schüssel habe,
Also zunächst einmal ist eine gute Idee zu gucken, was hat der Corona sonst noch so veröffentlicht. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man gerade eine Powerpoint macht, also nach 5 oder 6 Sessions weiß man meistens wieder unbedingt. Das ist natürlich eine Verschlüsselung, die anders. Auch wenn das eigentlich ein Verschlüsselungsverfahren oder der steht auch nur einfach wieder Verschlüsselung, der macht dann keine Powerpoint, wenn man dann Wicker alphabet. Also mal gucken, was hat er da so. Dann vergleichen, was haben andere so gemacht. Also finde ich irgendwo ein ähnliches Wissen, wie wenn man sagt, beim Geocache finde ich eine Verschlüsselung, die so ähnlich ist. Wenn das alles nicht hilft, dann eben vorwärts rangehen, mit Verschlüsselungsverfahren nach Verschlüsselungsverfahren wieder abklopfen. Was bringt denn Häufigkeitsanalyse? Ja, also ich gucke mir die Dings mal an. Gibt es ein Zeichen, gibt es ein Zeichen, das besonders häufig auftaucht? Wie sieht das aus? Entspricht das der Häufigkeitsverteilung der Buchstaben in deutschen Texten? In englischen Texten? In französischen Texten? Na, ich glaube, muss man mal in Sarah holen, dann kann das nicht auf die Papier, aber mal auf französischen Texten. Und ich rede jetzt hier von mir. Vielleicht hat jemand was da unten noch Tipps als Antwort auf die Frage. Thank you. dass wir da einen für mich ständigen Quell der Inspiration. Es ist ganz toll für jegliche Art von Musik, auch natürlich
spannend. Ja. Also, eine eigene Frage, dieser Moment zu der Stand der Technik. Es war eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, okay, was wollen wir in 6 Stellen haben, dann ziemlich schnell nachstellen, sind wir ziemlich schnell hoch. Auch in Bezug auf diese HTTPS-Sicherheit, wird es so vorausschauen, dass man sagt, das ist noch sicher genug? Also, da kann man heute schon, aber
also,
ist es sicher genug, dass es noch anwenden kann? Wie ist denn die Entwicklung? Ich denke, dass es auch voran ist.
Na, so schnell wie manche Panikmacher. Es gab eine Zeit lang, war bei Windows und Linux und so, so konnte man so Policies übermitteln, die in bestimmten Abständen, so alle 40 Tage, vor der Tag haben wir das Passwort zu ändern. Davon ist man weg. Man sagt, es ist besser, denn Windows erkennt das Passwort auswendig und ändert es nur, wenn es tatsächlich, also wenn man weiß oder den Verdacht hat, dass es kompromittiert wurde, nach einem hingegangen ist. Erst dann sollte man Passwort ändern. Es ist wirklich besser, man kennt es auswendig, als das wahrscheinlich ändert. Wenn es keinen Angriff hat, muss es sich ändern. Wichtig allerdings, die Rechner, die versuchen Passwörter zu knacken, werden immer besser, immer schneller. Deshalb ist eine gewisse Länge des Passworts günstig. 12 Zeichen sind heute so Stand der Technik, also gut drunter fallen und nicht bleiben. Ideal ist natürlich ein Passwort, das völlig irrelevant ist. Jeder steht wieder bei der Oberfläche. Aber das kann man sich im Kopf nicht merken, wenn es länger als 12 Zeichen sind. Deshalb habe ich vorhin erzählt, also ich mache auch immer Folgendes: Ich lese viel, auch Romane, also nehme ich mir immer 2 oder 3 Romane hin, nehme von einem den Vornamen und von der anderen den Nachnamen. Das ist mein Passwort. Leerzeichen sind zu Unrecht markante Teilnehmer am Passwortzirkus. Denn, was hat die Freundin gesagt? Wenn ich weiß, dass ich den Passwort nicht nach Leerzeichen zu tun brauche, habe ich von meinen 255 Zeichen, die mir zur Verfügung stehen in meinem Vorrat, eins weniger. Das macht es zum Angreifer leichter. Das heißt also, ruhig die Wörter nach Leerzeichen zu machen. Das sind Sonderzeichen, die das mehrere Wörter, mehr als mindestens 5 Zeichen, das habe ich ja. Ab und zu mal einen Schreibfehler oder ein Sonderzeichen oder ein Ziffer oder so klein machen, so wie man das gut merken kann. Das ist eigentlich so mit der Standardtechnik. Und regelmäßig ändern ist nicht erforderlich, schadet auch nichts, aber macht es natürlich für dich selber schwieriger, wieder dein Passwort zu nennen.
Also ich bin, was das Lösen angeht, so mehr der Pragmatiker. Also ich mag Rätsel, wo man so menschlich denken muss, also Bildersuche und so weiter. Wenn wir aber in den Bereich Kryptographie reinkommen, das lasse ich lieber den Rechner übernehmen. Es gibt da eine recht gute Seite, multisolver.xyz. Da kann man das reinschmeißen und da kriegt man ganz viele Verschlüsselungsverfahren einfach schon mal vorgelöst. Da kann man auch mit Passwörtern arbeiten. Ich glaube, 2 Passwortmöglichkeiten sind Eingabe. Also kann man mit eingeben, kann man aber freilassen und kriegt dann ganz viele verschiedene Verschlüsselungsverfahren angezeigt und eine eventuelle Lösung und muss dann halt manuell durchgucken, welche davon den Sinn ergibt. Multisolver.xyz ist seit Jahren im Beta-Status. Irgendein Dennis hat das Problem. Ich weiß noch nicht, ob das eine sichere Seite ist oder ob der die Daten einfach nebenbei abfängt und sich eine Datenbank anlegt, keine Ahnung. Aber die Seite ist für mich jetzt, für meinen Gebrauch, ganz gut.
Ich werde es mal hier ein bisschen.
Und ansonsten gab es vor Jahren von einem Cacher irgendwo aus dem Schwäbischen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mythos Mystery. Weiß nicht, ob der das was sagt, kennst du das? Also der Uli E. heißt da in Cacher-Kreisen, das konnte man auch nur über Facebook bestellen, wollte irgendwie einen 10er oder sowas haben, also recht preiswert. Und der hat sich damit beschäftigt, weniger gute Hinweise zu geben, wie man was entschlüsselt, sondern der hat so ein bisschen sich mehr darauf einen Schwerpunkt gesetzt, eben wie das Verschlüsselungsverfahren funktioniert. Aber hat das sehr allgemein geschrieben, also das war
ist sehr aufschlussreich, weil der halt auch vom Leichten zum Schweren kommt, ganz viele Beispiele dabei hat, also auch praktische Beispiele. Am Ende jedes Blogs gibt es im Prinzip ein praktisches Beispiel, was man dann dechiffrieren kann, und da kann man sehr viel mitnehmen.
Danke. Ja, wenn dann keine Fragen, Anregungen sind, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag in Berlin. Viel Spaß beim Event und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, das war also der Workshop mit Uwe Sauerland. Ich habe den Cacher oder den Nickname. Wieso hat Uwe Sauerland, der Code- oder der Kryptografie-Experte, eigentlich seinen realen Namen als Cacher-Nick? Der müsste doch irgendwas ganz Kryptisches mit viel Buchstaben, Sonderzeichen und vor allem Leerzeichen haben. Naja, also Uwe Sauerland, den Nickname habe ich schon öfter gelesen. Und es war mir eine Freude, ihn endlich mal kennenzulernen. Und das, also ich fand es toll, was er gemacht hat. Er hat halt, wie er sicherlich gehört, ich weiß jetzt, also ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich den Vortrag da reingeschnitten kriege, wie die Qualität des Ganzen ist mit der Aufnahme. Das muss ich dann mal schauen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Also er hat halt ein bisschen was gesagt über die Geschichte der Kryptographie, wie sich das Ganze entwickelt, über verschiedene Arten der Kryptographie, wie das alles so angefangen hat, was so die ersten Chiffren und ähnliche Codierungen waren, und hat sich daran hochgearbeitet und ist dann schließlich in die Moderne bis zur Enigma gekommen und hat dann so ein bisschen über PGP-Verschlüsselung und so weiter was erzählt. Und dann hat er sich kurz übers Cachen noch ausgelassen, beziehungsweise ausgelassen. Nee, das hört sich doof an. Er hat kurz was übers Cachen erzählt, also hat einen Bezug dazu gefunden. Und das war ganz toll. Den Workshop konnte man besuchen, wenn man Karten gekauft hat. Die Karten kamen vor ein oder anderthalb, zwei Wochen in den Laden oder in den Online-Shop. Im Online-Shop waren die recht schnell weg. Ich hatte eine Karte gebucht, habe dann überlegt, naja, ich könnte vielleicht noch einen zweiten mitnehmen. Und als ich dann noch eine haben wollte, waren die schon alle weg. Es gab nur 50 Stück. Ein bisschen schade fand ich, als ich heute im Workshop saß, dass nur 33 Cacher da waren. Ich habe gezählt, bis 33 kann ich zählen. Und dass leider sogar ein paar von den Cachern dann, naja, ich sag mal nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass die gegangen sind. Also so ein bisschen unter 7, 8, 9, 10 Leute sind da auch hier dann verschwunden. Das fand ich schade. Also ich glaube, das hätte man offener machen können. Da hätten mehr noch Spaß dran gefunden, beziehungsweise hätten da gerne dran teilgenommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Workshop hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann, zum Schluss gab es ja die Plauderrunde, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es reinschneide. Da konnte ich gleich noch ein paar Sachen mitgeben. Da gibt es diese Internetseite mysterysolver.xyz. Ja, das war ganz cool. Und nach dem Workshop, im Workshop klingelte mein Telefon, beziehungsweise kriegte ich eine Nachricht, wo ich den stecken würde. Und ich sollte doch unbedingt den Sascha von den Blümchen, vom Blümchenblog mal anrufen, wenn ich da raus bin. Das tat ich dann auch. Und siehe da, der war 10 Meter von mir entfernt. Dann habe ich mich zum Sascha begeben, dann haben wir lange, lange, lange mit Sascha gequatscht. Ich habe lange mit Sascha gequatscht und Sascha mit mir. Jo, wer war noch so dabei? Dann kam die Kati dazu. Die war nämlich zu dem Zeitpunkt gerade noch mitten in ihrer Bühnenshow. Die haben von iCats eine Lesung gehabt. iCats, wer es nicht kennt, ist, ich würde sagen, es ist schwer zu beschreiben, es ist eine Romanserie, bei der es um Katzenagenten geht. Ja, also Agenten, die Katzen sind, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Die Romanserie ist von jemandem geschrieben, und ich glaube, es ist eine Frau, Namen habe ich jetzt nicht im Schirm. Und die Kati hängt in der ganzen Sache so ein bisschen mit drin. Die hat Where I Goes gelegt. Aber Where I Goes, die nicht auf groundspeak.com mit einem Punkt belohnt werden. Also die, man kann die da, ich glaube, die Karte, ich weiß gar nicht, ob die Karte runterladen kannst von Where I Go.com. Irgendwo gibt es die Where I Go-Karte, die kann man runterladen. Und dann kann man diese Where I Go spielen und kann quasi diese Katzenabenteuer nacherleben. Und sie hat sie, glaube ich, auf 11 Städte eingemessen oder ausgelegt. Also sie hat mehrere größere Städte in Deutschland genommen und hat die da eingetragen und hat die Where I Goes darauf angepasst, und man kann dann quasi in diesen Städten diese Where I Go spielen. Was es für Städte sind, welche Städte das sind, müsst ihr selber mal gucken. Ich kann jetzt aus dem Stegreif auch die die Internetseite nicht sagen. Ich vermute mal iCats.de oder sowas vielleicht, oder iCats.net oder .org oder .com. Irgendwie so einfach mal nach iCats, also i und dann Cats, C-A-T-S, googeln, findet er. Gut, dann, was haben wir dann gemacht? Ich habe mir alles, glaube ich, in Ruhe angeguckt. Ich habe mit Mario mal wieder ein bisschen gequatscht. Das war ganz schön. Wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen. Dann habe ich mir die Shops angeguckt. Also insgesamt dieses Event wirklich sehr schön. Das war, es hatte so ein gesundes Maß. Also ich habe es für mich auch genossen. Also nichts gegen Obi. Ich mag mein Obi. Aber ich habe es genossen, so mal alleine dahin zu gehen irgendwie, muss ich sagen. Weil das war so, man musste sich um niemanden kümmern. Also ja, wenn ich hier keinen Bock mehr abzustehen, zu gucken, gehe ich dahin, mache da was. Wenn ich da, rede ich mit dem. Und man hat sich so, sonst ist es ja, wenn man so jemanden noch so dabei hat und man ist so im Gespräch mit anderen nicht so frei, weil man denkt, oh, jetzt ist der genervt und will jetzt hier weiter. Ne? Und das hat sich dann ganz gut ergeben. Und so konnte ich heute viele tolle Leute treffen. Also muss sagen, es ist schön. Es ist wirklich schön, da so ein bisschen in der Community angekommen zu sein, viele Leute zu treffen, mit denen so ein paar Worte zu wechseln, Gesichter mal zu sehen, die man vorher nicht kannte. Ja, ich bin in den Shops bin ich rumgeschlendert, habe mir einen Shop so nach dem anderen mal angeguckt, was es da so im Angebot gibt. War jetzt nichts so groß Weltbewegendes dabei. Viele Fotos habe ich gemacht. Ich mache euch, glaube ich, eine Galerie wieder auf GC Lausitz. Die könnt ihr euch dann in der Galerie angucken. Den Link der Galerie findet ihr in den Shownotes. Ja, ich habe da so ein bisschen dann eben, wie gesagt, mir alles angeguckt. Die Stände, was ist mir jetzt noch so in Erinnerung geblieben? Also wir hatten den Laser Logo Shop, dann war Cash Corner war, glaube ich, da. Lost Place Shop war da. Geoversand war da, also waren einige, die ihr Zeug angeboten haben. Die waren auch nicht so überladen, also es waren wirklich nicht so, also nicht überladen, also es waren nicht so viele Shops da. Also ich habe das von den anderen Mega-Events, Mega- bzw. Giga-Events, hatte ich den Eindruck, dass da wesentlich mehr Shops unterwegs sind. Ja, dann hatten sie eine große Ecke Kinderbetreuung, beziehungsweise erstmal gab es einen Fahrradstand, die haben so ein Fahrradhaus, glaube ich, hießen die. Die verkaufen halt Fahrrad und Fahrräderzubehör. Da konnte man einiges, die haben wohl auch gut beraten, habe ich, also ich habe dann im Nachhinein gehört, hätten gut beraten. Ja, dann gab es oben eine Kinderbeschäftigungsecke, die Birre-TBs habe ich heute mal gesehen, allerdings habe ich hatte irgendwie keine Lust da heute rumzufummeln. Also das war mir heute nicht, da zu stehen und zu fummeln. Ich wollte heute einfach mal laufen und mir das alles angucken in Ruhe. Und das habe ich getan, deswegen bin ich da vorbeigegangen oder durchgegangen, habe mir so die TBs alle mal so ein bisschen angeguckt, so ein bisschen spekuliert, wie man was öffnen könnte. Aber da hat mir das auch gereicht. Ja, dann habe ich bei der Deutschen Wanderjugend, die hat einen Stand da gehabt, mit denen habe ich länger geredet. Die haben ein cooles Buch, also ich habe das mir angeguckt, so ein Buch, was man mit Jugendgruppen so als Outdoor-Aktivität im Wald machen könnte. Das sah ganz interessant aus. Ich bin gespannt, die Dame an der Info da hat mir, ich habe auf Nachfrage gesagt, das würde auch für Kindergartengruppen interessant sein. Da bin ich mal gespannt. Ich werde es über meinen Arbeitgeber bestellen. Und dann werden wir mal weitersehen, was da so alles drin ist. Ja, dann war angekündigt ein Event statt Büren. Also hier Europa in Büren, Europa trifft Büren. Die haben ja jetzt auch den Mega-Status bekommen im dritten Jahr. Da standen zwei Aufsteller, also ein Aufsteller von Europa in Büren und noch einer. Foto findet dann schon uns. Ich weiß nicht, ob die schon eingepackt hatten zu dem Zeitpunkt oder ob die gar nicht da waren. Keine Ahnung, also haben ja jetzt den Mega-Status. Muss man ja nicht mehr Werbung machen vielleicht. Keine Ahnung. Dann war ein Brillenladen da, also ein Brillenladen. Die haben ein bisschen ausgestellt, da bin ich recht schnell vorbei. Und dann gab es Pizza und ich musste ja so schmunzeln. Ich habe es, wer mal bei Twitter folgt, hat es gesehen. Ich habe bei Twitter schon geschrieben, dass Pizza da ist, finde ich ja sehr, weil der Name, das ist eine Pharmafirma, und der Name, bei dem klingelte was bei mir. Und tatsächlich ist es die Firma, die Viagra irgendwie vertreibt. Aber ich glaube, die haben heute keine Werbung für Viagra gemacht. Heute haben die Werbung gemacht für Zeckenschutzmittel oder Anti-Zeckenmittel. Und ja, laut dem Hörensagen nach soll das Zeug sogar recht gut sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit Zecken bisher, Moment, ich muss auf Holz klopfen, wirklich immer verschont geblieben. Also toi, toi, toi. Ja, was hatten sie denn noch für Shops da? so eine Kletterfirma, die hat eben angeboten, dass man da so Aufseil oder Hochseiltechnik, dass man da irgendwo mal sich hochzieht und dann wieder ablässt. Das war ganz cool oder war mal interessant zu sehen. Ich glaube, das wird von Leuten noch mal gerne angenommen. Dann bin ich draußen eine Runde geschlendert. Draußen hatten sie eine Hebebühne aufgestellt. Also so ein bisschen Hebebühne? Ja, eine Hebebühne. So ein Auto mit einem ausfahrbaren Kran halt. Und das diente einfach dazu, man konnte sich da hochfahren lassen und konnte ein Foto machen rüber zum Plenterwald. Auf der anderen Seite der Spree, also das Eventgelände liegt quasi direkt an der Spree. Dieses, wie heißt es? Chathalle. Diese Chathalle liegt direkt an der Spree. Und auf der anderen Seite von der Spree ist der ehemalige Plätt, beziehungsweise, ich sag mal noch, der Plätterwald. Also dieses Gelände, wo schon mal das Mega stattgefunden hat. Und man konnte vom Eventgelände aus das Riesenrad sehen. Wenn man auf diese Hebebühne gegangen ist, konnte man es sogar noch besser sehen. Und das haben, glaube ich, viele wahrgenommen. Das fand ich interessant. Also irgendwie auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Da oder auf die Annahme, dass das wirklich so für die Leute so interessant ist, sich da so eine Hebebühne hochfahren zu lassen, um da ein Foto zu machen. Also das kam gut an. Dann gab es die Fressmeile, sage ich jetzt mal. Also es war eine recht übersichtliche Anzahl von Läden da, die halt Nahrungsmittel, also Essen verkauft haben. Es gab zwei Foodtrucks, es gab eine Currybude oder beziehungsweise mehrere Bratwurststände. Und was vielleicht noch, Pizza soll es irgendwo noch gegeben haben. Krebs, ich weiß nicht, ob mit TB-Code oder ohne, ich glaube ohne. Und dann waren halt die Getränkestände, die waren halt so ein bisschen noch verteilt, dass man überall rankam. Und als ich den Flyer im Vorfeld oder beziehungsweise das Programmheft digital im Vorfeld gesehen habe, dachte ich mir, so viele Leute in der Chathalle mit 5, 6 Trucks oder sowas, das wird eine Katastrophe. Aber überhaupt nicht. Also ich habe, wie ich es erlebt habe, alles okay. Ich habe dann zwar nach meinem Burger, glaube ich, immer nach einem Burger, also Bratwurst habe ich, kam ich gleich dran. Und beim Burger habe ich, 10 Minuten angestanden, aber das war dem Umstand geschuldet, dass die gerade alle ausverkauft hatten und neu nachlegen mussten. Die haben quasi die gefrorenen Patties quasi wieder neu auf den Grill gehauen und ja, dann konnte ich halt auch mal einen Burger essen. Allerdings, ich habe mich dann mit der Bedienung da ein bisschen unterhalten, beziehungsweise mit der Burgerbraterin ein bisschen unterhalten und habe da meine Anerkennung zum Ausdruck gebracht, dass es halt so gut läuft. Und die sagt, naja, ganz so cool, also Mittag muss es wohl eine Stoßzeit gegeben haben, wo relativ viel los war. Aber ich vermute mal, das hängt einfach danach oder daran, der beim Rabendeutschen gibt es um 12 Uhr Mittagessen, komme denn was wolle. Und ich vermute mal, da wird um Punkt 12 bei vielen der Magen geknurrt haben, die werden da hingerannt sein. Und dann war halt entsprechend was los. Ja, aber jetzt im Nachmittagsband überhaupt kein Ding. Ist halt so. Wenn viele Menschen das Gleiche wollen, dann muss man halt mal warten. Dann, was gab es noch? Ach, dann haben sie ein Lasertruck dahingestellt. Die müssen der kam vom Spionagemuseum und das war ein Truck, da konnte man hinten reingehen und vorne wieder rauskrabbeln. Und der Sinn des Ganzen war, das war so ein bisschen angelehnt an Mission Impossible. Also die Mission Impossible, diese Melodie, diese Musik wurde in dem Truck gespielt. Und da gab es wohl Laserbarrieren und die Aufgabe war es, diese Laserbarrieren zu passieren, ohne halt ihnen zu unterbrechen, also ohne da reinzurampeln. Und das wurde auch viel angenommen, muss ich sagen. Also das war interessant. Und ich habe, da stürzte so ein Junge rein, der hat sich, glaube ich, mehr einen Spaß draus gemacht, weil ich glaube, der wusste, wenn er durch ist, kann er sich ein Bonbon nehmen. Also der war kaum in den Wagen rein, war er schon wieder raus, stand an der Bonbonschale und versuchte mit seinen kurzen Ärmchen in die Bonbonschale reinzugreifen. Das war cool. Also war schön. Also er hatte Jippe auf Bonbons, muss man sagen. Ja, dann wurden wir irgendwann aus der Halle gegruselt. Es gab nämlich eine Frau, die war sehr, sehr laut. Also, nee, das hört sich jetzt nicht. Ich komme nochmal neu rein. Also, erstmal haben Stotko und Lisbeth. Ich weiß gar nicht, ob die ein Paar sind oder ob die nur gemeinsam singen, kann ich gar nicht sagen. Also, der Stotko ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt. Der hat bei den Dosenfischern in der Band mitgespielt. Also, Dosenfischer waren ja zwei. Und wenn die Auftritte hatten, dann sind sie ja mal zu viert, glaube ich, gefahren. Da war der Stotko mit dabei und den Namen des vierten vergessen. Naja, auf jeden Fall, der Stotko macht halt weiter Musik mit der Lisbeth. Der ist, glaube ich, Profimusiker, würde ich behaupten. Und ich glaube, der lebt davon. Und die haben halt eben Musik gemacht, so Rockmusik, so, naja, Alternativrock, würde ich es behaupten. Aber ganz viel Coversongs. Also so bekanntes, unbekanntes Zeug. Und das war schon, das war schick. Wie gesagt, gibt da wieder ein Foto in den Shownotes. Ja, und irgendwann kam, ach, na, ich muss noch ganz kurz eine Abschweifung. Als ich den Sascha nämlich getroffen habe, war es so, dass gerade die Lesung von iCats auf der Bühne war. Also die Autorin, würde ich behaupten, und noch irgendein Mann haben aus dem Buch vorgelesen. Und was ich sehr, sehr schön fand, es war die Gebärdendolmetscherin war wieder da. Ich glaube, sie hieß Zoe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ich dachte erst, also bisher dachte ich eigentlich immer mit den Gehörlosen, das ist schön, dass es da ist, aber ich hatte nicht gedacht, dass da wirklich Gehörlose im Publikum sind. Aber ich wurde als besser mit. Ich habe nicht mit der Zoe geredet und die sagte, es sind 15 bis 20 Gehörlose da. Und als nachher ich das, also bei einer anderen Wahl haben sie applaudieren vom Publikum und Gehörlose klatschen ja nicht. Gehörlose deuten das, die haben so eine Handgeste dafür. Und da hat man genau gesehen, wer von den Gehörlosen. Und ich muss sagen, echt cool. Also das ist mir auch vielleicht, weil ich heute dann eben darauf so geschärft war, mir ist dann aufgefallen, dass halt relativ viele Rollstuhlfahrer da rumgefahren sind, was ich bisher nie so richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte das bisher immer so als Randerscheinung gesehen. Ja, wir machen mal so als Alibi, wir sind jetzt behindertenfreundlich und barrierefrei und machen mal hier und bla. Aber das hatte ich so mehr als Lippenbekenntnis bisher, also beziehungsweise nicht als wirklich wahrgenommenes Angebot. Aber heute, das war echt, also es waren wirklich Gehörlose da, die haben da an dem Programm teilgenommen. Das war super toll. Und eben auch Rollifahrer und das fand ich schön. Und als die iCats-Lesung war, wurde das irgendwie untermalt mit Musik. Und plötzlich fing die Gebärdendolmetscherin an, wild zu tanzen und zu fuchteln und zu gestikulieren. Und was so. Ich dachte, kann man denn Musik gebärden oder sowas? Und ich hätte jetzt gedacht, im Fernsehen, wenn sowas ist, dann kommt ja als Untertitelstimme noch Sternchen, Musik, Sternchen. Aber die hat da wirklich, die ging da voll mit und hat da verschiedene Sachen gemacht. Das war sehr cool. Ich habe sie ja gefragt, nee, es war keine Gebärde, das war einfach nur ein Gebärdentanz. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Also sie hat im Prinzip sich rhythmisch zur Musik bewegt und hat dabei gebärdet. Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat mir gefallen. Und die stand für fast alle Bühnenprogramme oder für alle Bühnentätigkeiten stand ihr zur Verfügung und hat sich eben auf der Bühne mit da betätigt und hat für die Gehörlosen gedolmetscht. Das war schick. So, nach dem Stotko kam dann eine Frau, also so angekündigt war sie als Mr. Pete und ich habe den Namen, es tut mir leid, Amy irgendwas, ich habe den Namen leider vergessen. Die waren angekündigt und erstmal kam die Amy auf die Bühne und meint, ich möchte gleich sagen, die Amy kann sehr gut singen, das meine ich ernst. Also ich glaube, die von der Qualität, also was ich heute gehört habe von ihr, das ist, glaube ich, eine hoch ausgebildete Sängerin, die das wirklich komplett im Griff hat. Das Problem war, dass sie sehr, sehr laut war. Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Technik war, die einfach über die Maßen eingestellt hat von Lautstärke. Oder ob die Frau einfach von der Musik her sauer. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich mag jammerige Frauenmusik. Ich kann der nichts abgewinnen. Also Whitney Houston oder ähnliches, da kann man mich echt mit jagen. Ich mag schon Jammermusik nicht. Und wenn das dann auch noch von einer Frau in einer hohen Stimme gesungen wird, tut mir leid, da krempelt sich mir die Fußnägel hoch. Und das war von Amy heute, das war das, was ich jeweils noch mitbekommen habe, war so. Der Sascha, also Blümchen, war mit Frau und der kleinen Tochter da und wir mussten wirklich aus der Halle rausgehen, weil das einfach wirklich zu laut war. Was nicht schade, wir hatten super Bombewetter, also es war schön, in der Halle war es schön kühl, draußen war es schön warm. Wir haben in der Sonne gestanden, haben uns da, Sascha hat sich mit Kathi, haben sich in Eis reingezwitschert und so, das war ganz nett. Ja, aber die Frau hat so ein bisschen heute die Halle geleert. Was, glaube ich, nicht so gedacht war. Ja, dann kam es irgendwann, beziehungsweise ich hatte gestern Abend, also am Vorabend des Events, habe ich nochmal mich informiert, wo ich denn überhaupt hin muss und wie das heute aussehen soll und so weiter und so fort. Und da bin ich darauf gestoßen, dass die Event-Orga angeboten hat, ein Kontaktformular für Blogger und Podcaster, die konnten sich da einschreiben und konnten da irgendwie abklären, dass sie da individuell Gesprächstermine mit der Orga kriegen. Das habe ich getan und hatte so ein bisschen den Daumen gedrückt, hoffentlich kommt noch was. Ich muss auch sagen, ich hatte, als ich gestern das getan habe, so ein bisschen den Eindruck, dass das Mega oder das Giga-Event in Berlin so sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wir hatten ja vor 2 Wochen das Giga in Hamburg. Und das ist durch die Social Medias, was so Geocaching betrifft, ja wirklich gehypt worden. Also ich glaube, es gab kaum jemanden, der nicht irgendwo öffentlich geschrieben, ich bin in Hamburg, sehen wir uns da und treffen wir uns da und treffen hier und treffen da und Cointausch und Pintausch und quatschen und was auch immer. Und von Berlin habe ich das kaum mitgekriegt. Und das tat mir gestern Abend so ein bisschen leid, weil ich auch bei den Bloggern mal so ein bisschen nachgefragt habe. Und Sascha und Kati waren jetzt die einzigen, die da waren. Also die so angekündigt haben, da zu sein. Ich habe heute noch im Nachhinein gehört, der Saarfuchs soll wohl auch da gewesen sein, den habe ich nicht gesehen. Der Berufsgeocacher hat sich wohl wieder mal blicken lassen. Also Kati meint, sie hätte ihn entdeckt irgendwo. Keine Ahnung. Ja, und ansonsten vom Podcast hat Podcast T und ja, Geogedöns halt. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil ich mitgekriegt habe, dass die Event-Orga da doch sehr, sehr viel Arbeit in die ganze Geschichte reinsteckt. Und so ein bisschen, nee, Mitleid ist falsch aus, aber weil es mir halt so leid getan hat, dass das so wenig Aufmerksamkeit findet, dachte ich, also es war mir von Anfang an klar, ich gehe da heute hin und ich werde irgendwie was verblocken darüber oder verpodcasten oder alles klar. Aber als ich dann eben mitgekriegt, dass es halt so wenig Resonanz, oder dass es in meinen Augen so wenig Resonanz findet, dachte ich mir, nee, da musst du schon mal, da springst du mal die Bresche, da machst du mal ein bisschen aktiver was, und deswegen habe ich den Kontakt gesucht. Netterweise hatte heute Sascha mir, als ich ihn dann getroffen habe, gesagt, ja, er hat das schon mal angeleiert, heute um 19 Uhr ist an der Bühne treffen, wir treffen uns mit der Orga, großes oder Blogger-Podcaster treffen, wir treffen uns da und dann können wir miteinander quatschen. Und das hat dann heute stattgefunden, eben nachdem die laute Frau raus war, war dann kurz vor 19 Uhr, dann haben wir uns mit dem Caching Fuchs CB und der Janine. Ich glaube, sie heißt Janine. Es tut mir sehr leid, wenn ich das falsch sage. Auf jeden Fall haben wir uns mit den beiden getroffen von der Orga und die haben uns Rede und Antwort gestanden. Wir haben quasi sie gepodcastet, bloggt, interviewt, was auch immer. Also wir haben sie interviewt und die Mikrofone waren an. Wir haben das aufgenommen. Und dazu wird er sicherlich bei Sascha, der wird bestimmt einen Blogbeitrag schreiben, Podcast hier wird was machen. Und ja, wenn du diesen Podcast ja hörst, dann weißt du ja, wir haben auch was gemacht. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, hören wir uns doch mal dieses Interview an. Mats ab. Was heißt denn eigentlich Mats? Naja, jetzt geht's los.
Was geht jetzt hier ab? Jetzt stellen wir alle was hin.
Stasi.
Stasi, genau. Überwachung pur.
Stasi, ja.
Überwachung pur. Genau, Überwachung pur.
Ja, cool. Wer fängt an? Ich?
Du?
Ich hab das ja jetzt quasi aus der Rippe geschwitzt hier.
Genau. Der Schuldige fängt an.
Der Schuldige fängt an. Na, da fange ich mal an. Ihr habt ja hier Giga hingestellt. Das ist ja sowas von reibungslos gelaufen. Jedenfalls für den Besucher. Ne? Also ich hatte den Eindruck, das ist hier wie geschmiert gelaufen.
Das ist schön, wenn es den Eindruck gemacht hat.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich möchte mich nochmal in aller Form beschweren. Gell?
Ja.
Ich habe ganze 13 Minuten...
Sieben
Minuten auf meine Sachen gewartet, gestern beim Vor-Event.
Das tut mich
total
leid.
Ich finde das unterirdisch. Ja, also 7 Minuten. Der Sensenschwinger hat seine Sachen in 3 Minuten gehabt. Ne? Ich finde das... Also das ist eine Frechheit, ja.
Dann sage ich dir jetzt nicht, dass ich meine Sachen in 2 Minuten gehabt habe.
Ist ja noch schlimmer. Ich werde ja gemobbt. Ja.
Jetzt wollte ich gerade sagen, denk mal drüber nach in einer ruhigen Minute. Wo ist der Fehler?
Echt gut ab. Also ihr habt da ein super Ding hingelegt. Also ihr habt das mit der... Die Orga war jederzeit präsent, hatte ich das Gefühl, ja.
Und wir haben einfach jedem ein rotes T-Shirt angezogen.
Ja, und die Grünen, die waren dann auch noch da überall. Ne?
Genau, ja, und Taktik. Hat keiner was immer so noch rumgerannt.
Und dann die Westen hier mit Local und so.
Jawohl.
Also ich fand, das war echt richtig übersichtlich und gut. Also das nur mal so vorweg. Ne?
Das freut
also
uns.
Also mein Eindruck ist echt gut gelaufen.
Ja, den haben wir auch von diversen anderen schon so gehört hier an Gästen. Also ja, es war ja eigentlich auch unser Ziel, dass der Gast nicht nur kommen soll und soll Essen kaufen, sondern er soll auch irgendwo mit dabei sein. Und das, denke ich mal, ist uns gelungen.
Also ihr habt so, finde ich, jedenfalls viele, viele kleine Hotspots gehabt, wo jeder sich auch beschäftigt gefühlt hat. Ne? Also wo jeder irgendwas, was kruseln, machen, tun konnte, mit den Leuten reden und so. Das fand ich richtig gut. Hat einen super Eindruck auf jeden Fall gemacht.
Das ist schön.
Das ist schon mal das Erste.
Das
was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ihr habt doch vorhin Notausgänge, ne? Warum habt ihr die alle zugemacht? Das brennt mir schon den ganzen Tag auf der Seele. Warum sind die
Moment, was bist du vom Beruf? Also das ist wirklich wichtig.
Ich bin Prüfer für brandschutztechnische Anlagen.
Jetzt darfst du mal wie du antwortest.
Jetzt interessiert mich brennend, warum ihr nur
das
Flugzeug aus der Halle raus, die warum ihr zumacht.
Es waren nur, also hier ist es so, dass die Fluchtwege angepasst werden an die Veranstaltung. Das heißt, theoretisch sind alle Ausgänge als Fluchtwege gekennzeichnet und sollten theoretisch abgeklebt werden,
ja. Wenn
sie es nicht mehr sind. Das ist bei uns nicht ganz so passiert. Also tatsächlich waren die Fluchtwege vorne und hinten, waren auch jederzeit zugänglich und dann wäre auch jederzeit jemand rausgekommen, also im Notfall.
Raus schon, aber man durfte nicht rein und rauslaufen.
Das war so ein bisschen mit die Anweisung von der Location, dass die immer frei zu halten sind.
Ich dürfte sie nicht zustellen, aber warum darf
ich
nutzen?
Ja, weil das war so, es darf dort keiner rein und raus, die müssen zugänglich sein, die dürfen nicht zugebaut werden, aber es darf auch keiner rein und raus, weil wahrscheinlich die Gefahr im Kopf war, dass die vielleicht dann in den Türen stehen bleiben und quatschen oder wie auch immer. Weil wir genau an der Stelle die Händler hatten, war das so, die Anordnung hier vom Haus, müssen bewacht werden. Soll kein Publikumsverkehr sein, so. Kein laufender Publikumsverkehr.
Und teilweise mussten wir auch zumachen, weil du dann in andere Bereiche gekommen wärst, die halt nicht zugänglich sind.
Ja. Ja gut, da kann ich das ja nachvollziehen. Ne? Aber so hier, wenn du die Würstchenbude von der Nase hast, darfst nicht hin, du musst erst außen rumlaufen. Das war für viele deprimierend. Aber
guck mal, dann hat man gleich ein paar mehr Kalorien verbrannt.
Ja, dann hat sich die Pommes
gebrannt. Dann konnte man auch noch Mayonnaise auf die Pommes machen.
Also was die Eingangskontrolle dann halt angeht, weil du hattest ja halt vorne am Haupteingang dann ja entsprechend oder an den Haupttüren halt deine Einlasskontrollen, dass halt nochmal kontrolliert wurde, ob das nur Leute reinkamen, die dann halt auch zu dieser Veranstaltung gehören.
Genau. Es waren ja mehrere, war ja hinten noch.
Genau, hier hinten hat dann natürlich aber auch mit Sicherheit dann halt diese Sperren der Brandtüren, die dann halt genau zwischen den Händlern waren, auch vielleicht einfach vereinfacht, dass man halt besser kontrollieren konnte, wer gehört jetzt dazu und wer nicht.
Das wäre jetzt die Idee, die ich dazu jetzt habe.
Also man muss aber sagen, es standen ja nicht zu wenig Türen zur Verfügung, also sind ja alle rein und rausgekommen, die rein und raus wollten. Also
ja, da ging es um 10 Meter oder so, ja, das war jetzt nicht schlimm, aber haben viele gefragt halt, warum man da nicht rein und raus hat.
Warum habt ihr kein Projekt gemacht? Also warum habt ihr euch letztes Jahr nicht zum Projekt beworben?
Weil wir das eigentlich gar nicht für notwendig empfunden haben. Nee. Also du hast ja dann noch mehr Leute, die eigentlich mitreden. Ne? Also beim Projekt redet ja zum Beispiel, es gibt ja auch so ein paar Auflagen dann noch oder so ein paar Wünsche. Das wollten wir einfach nicht. Wir wollten einfach ganz allein unser Ding machen, ohne dass da auch Erwartungen von anderen dran geknüpft sind. Weil beim Projekt ist natürlich so, dass da nochmal Erwartungen dran geknüpft sind von den Leuten. Und wir wollten einfach das machen, was wir für richtig halten, ohne uns an irgendwas halten zu müssen, außer Sicherheitsauflagen.
Ja. Es war ja auch nicht wirklich von vornherein geplant, ein Giga zu werden. Wir wollten eigentlich ein großes Event machen, wie man so schön sagt.
Von vornherein auf dieser Location. Also Location war
wir, ja hatten mehrere, lange weg, ne? Wir hatten mehrere Locations, aber okay. Die hat uns eigentlich am besten gefallen, eben wegen nochmal den Blick rüber zum alten Spreepark. Deswegen auch sofort die Idee, hier muss auf alle Fälle ein Steiger her, der ja auch wahnsinnig genutzt wurde. Das war ja wirklich irre und da wurde ja viel fotografiert.
Ja. Ja.
Und ja, ansonsten ja, ne, mal Butter bei der Fische. Berlin und Locations ist mittlerweile nicht mehr so einfach, weil viele sind zu oder werden so teuer vermietet. Da findest du keinen und das Geld hat bei uns auch nicht jeder irgendwo in der Tasche zu sitzen und sagen, ich miete mal hier eben die Location an. Und es ist ja eigentlich geil hier. Es ist Platz da. Super, wir hatten zwei Etagen.
Ja.
Und von daher haben wir auch gesagt, schon alleine, ja, wir machen das, wenn es zum Giga wird, dann ist es halt so. Okay, aber wir müssen uns da nicht nur ein Projekt aufhalten, weil wir haben eine Kinderetage und die war ganz gut. Also ich habe unwahrscheinlich geile Feedback gekriegt für die Kinderetage, dass sie da wirklich richtig baff waren, die Leute. Ja, und das kriegen wir auch hin, haben wir so mal jetzt ganz arrogant gesagt, auch ohne Projektstatus oder irgendwelche anderen Ansagen.
Genau, und für mich persönlich ist es halt auch Projekt. Sorry.
Alles gut.
Hallo,
Jude. Im
großen Workshop-Raum.
Den großen. Den ganz großen.
Der große. Unter
der Treppe.
Okay.
Ja.
Orga ist einfach wichtiger.
Project ist ja eigentlich auch oft, dass es sehr, sehr viele Leute zieht. Und wir haben halt gedacht, komm, das ist vielleicht für Regionen interessant, wo Leute jetzt vielleicht nicht so hinfahren wie nach Berlin. In Berlin sagt man ja nicht umsonst, ist immer eine Reise wert. Wir wussten, wir kriegen einfach genug Leute zusammen, um so ein Event finanziert zu kriegen. Da braucht man nicht noch den Stempel unbedingt. Und wie gesagt, wir machen immer gerne unser Ding hier in Berlin.
Ihr hattet im Vorfeld irgendwelche Probleme mit dem Veranstalter oder mit dem Hallenbesitzer. Ich hatte irgendwie vorhin gehört, dass ihr irgendwie einen Vertrag mit jemandem abgeschlossen hattet und plötzlich gab es dann Wechsel und das sollte nochmal neu verhandelt werden oder so. Irgendwie.
Wir dürfen uns eigentlich jetzt nicht mehr so großartig dazu äußern.
Okay.
Sagen wir es mal so.
Aber ansonsten von der Location her, alles da.
Also ja, ich muss, ja.
Was mich sehr überrascht, als ich bin relativ spät gekommen, erst irgendwie kurz nach Mittag, mit den 3-4 Foodtrucks da draußen. Ich dachte, okay, die Menge an Leute, die Foodtrucks, das wird knapp, aber es ist nicht immer okay. Ja, ist hier ein Eis geholt, habt ihr 3 Minuten gestanden, aber.
Aber das sind ja genau dieselben, die wir auch schon damals hatten bei Mega Advent. Und die wussten, auf was sie sich einlassen.
Richtig.
Und bei Stadia Burger und dieser ganzen Clique-Kette, sag mal, die da dazugehört, wenn du denen sagst, wir rechnen mit so und so viel, dann steht dort keiner da und sagt, ja, erzählen sie alle. Die stellen sich dann wirklich darauf ein, dass das so ist. Und die sind es auch gewohnt, gerade hier in Berlin sind die bekannt.
Die wussten dann, was auf sie zukommt.
Genau. Aber wie gesagt, die waren bei Mega Advent und da lief das ja auch alles störungsfrei und super mit denen. Und deswegen haben wir gesagt, die müssen hier wieder diesmal mit an Bord sein. Und ja, die haben das gewuppt, logisch, ja.
Wie ist es mit den Geocache-Händlern, den Händlerständen? Ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr weniger da waren als sonst die Jahre. War das schwierig, Leute an Bord zu holen, die da mit ausstellen oder die da mit verkauft haben?
Nö, wir haben uns eigentlich bewusst.
Oder verteilt, ist das so subjektiv, dass sich das einfach zu sehr verteilt?
Nee, es waren tatsächlich jetzt auch weniger, also viel, wesentlich weniger als auch in Hamburg. Aber wir haben uns einfach bewusst dafür entschieden, weil wir sagen, die kommen, da wollen wir auch, dass die einen richtig guten Umsatz machen, dass nicht einer rausgeht und sagt, oh, da war der Konkurrent, der ja genau dasselbe Sortiment hat.
Achso, ihr habt das limitiert?
Wir haben das tatsächlich so limitiert, genau. Wir wollten das so.
Limitiert und ausgesucht so ein bisschen.
Genau,
so,
ja. Weil wir gesagt haben, das soll sich für alle lohnen und das soll auch nicht, die Halle soll auch nicht eine Ausstellerhalle werden, sondern auch noch ein paar andere Highlights bieten. Das kannst du nicht machen, wenn du da 20 Händler drin stehen.
Es ist ja auch nicht mehr so einfach. Es gibt Events, da wird gesagt, da sind es zu wenig und es gibt Events, da sind gesagt, da ist zu viel.
So,
und wir hoffen jetzt mal, wir haben ein Mittelmaß gefunden.
Ja, ist mir so vollkommen. Also es war weder zu viel noch zu wenig. Ja.
Es war immer gut gefüllt, aber es kam jeder ran, würde ich sagen. Also ich bis auf jetzt wirklich um 10, da waren wir ein bisschen voller. Aber
ich habe einen Rundgang durch die Händler gemacht und die waren auch alle zufrieden. Die Helfer haben sich auch um die Händler bemüht.
Ja, wenn nicht, ich habe den Bestechungsgeld bezahlt.
René und ich hatten dann noch draußen festgestellt, als wir so im Laufe des Tages draußen waren, das Wetter hat ja super mitgespielt. Wir hatten nur gedacht, wenn es dann halt jetzt mal richtig meimeln würde und alle, die draußen sind, müssten jetzt rein in die Halle, dann würde es knackig.
Nee, ja gut, es wäre gut gefüllt, aber es wäre kein Problem gewesen.
Nee, aber es wäre.
Ja.
Ihr hattet der Tisch und Bänke als auf Reserve noch
nicht
gesehen. Genau. Ich behaupte auch, dass da jeder einen Sitzplatz gehabt hätte.
Auf alle Fälle, ja.
Ja, aber es wäre kuschelig geworden.
Also ja, viele Bierbänke hatten wir.
Gut, ich meine, wir beide kuscheln
War schon viel, ne?
Es war ein ganzer Arsch voll, den wir bestellt haben, weil wir ja eben mit der Kapriole eventuell kalkuliert haben.
Ja.
Und deswegen haben wir eigentlich die Bänke doppelt gestellt, also die Tische, ne, haben wir ja doppelt gestellt und dann haben wir bloß einmal Bänke und damit hatten wir ja alles andere nur auf Reserve. Und wenn das gekommen wäre, war uns eigentlich klar und die Hoffnung, dann packen alle Geocacher mit an und bauen das schnell um, sodass jeder seinen Platz findet.
Das auch
aber wenn wir was können in Berlin, dann ist das nicht Flughafen, aber Wetter.
Ja.
Wie seid ihr zu euren Kulturprogramm gekommen? Also bei Slotko und Lisbeth oder war klar, das ist ja so Geocaching. Und Mr. Pete ist ja auch Geocaching-Content. Aber der Zauberer zum Beispiel, der noch kommt?
Der war eine göttliche Fügung.
Eine Empfehlung. Und ja, dann gab es ein kurzes Gespräch, er war begeistert. Mal so 2-3 Videos angucken, gesagt, das passt, das ist geil, das ist nochmal.
Also ich bin gespannt, ich habe draußen so bei ein paar mitgekriegt, die gesagt haben, wir gehen jetzt irgendwo cachen, aber zum Zauberer sind wir wieder da. Also ich bin wirklich gespannt, was
der mag das übrigens gar nicht, wenn man ihn Zauberer nennt. Er ist Illusionist. Das ist ganz wichtig,
ja. Habe ich gelernt. Deutschlands bester Illusionist. Ja, im Moment.
Ja, er ist ausgezeichnet.
Der hat richtig fette Preise abgesagt. Der ist auch richtig gut ausgebucht eigentlich.
Und dazu noch extrem sympathisch.
Ja, das kommt
und für die Frauen
dazu.
Sieht er auch wahnsinnig gut aus.
Ja. Nein, aber das ist wirklich gut. Ich hab das draußen auch erlebt. Es haben ganz viele Gäste nachgefragt, Mensch, ey, stimmt das alles so im Programm? Kann man sich drauf verlassen? Wann tritt der denn nur wirklich auf? Weil wir wollten eigentlich noch, und das wird knapp, aber wir müssen das schaffen. Wir wollen den unbedingt erleben. Und Im Moment ist es etwas leer in der Halle, sind wir ganz ehrlich. Und ich hoffe, die 100, die uns gefragt haben, die kommen auch alle wieder zurück.
Ja. Darf ich eine Vermutung, warum es da so leer ist? Die Frau war so laut.
Ja, das stimmt.
Wir sind gesüchtet. Die Sängerin, ja. Die war sehr
schön. Die hat super gesungen. Technik war super.
Die Amy.
Ja,
aber ich kann sagen, also singt sie ja super.
Ja, Leute, sowas nennt man an die Wand singen.
Die hatten sogar aus der Halle gefegt. Also ich muss meine
Wir hätten die zum Schluss buchen sollen.
Früher Feierabend.
Nee, aber die war schon.
Das war ein bisschen laut. Das ist ja halt in der Halle auch echt schwierig mit der Akustik. Ja. Gerade weil auch alle abgebaut haben.
Das hatten wir gestern Abend hier schon beim Bühnentest, haben wir das schon durchgegeben. Oh, wir haben
schon alles durchgetestet, aber es.
Könnt ihr mir euer Coinsystem erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich habe jetzt als normaler Besucher 2 Coins kaufen können.
3.
3?
Ja.
Ja, die Supporter-Coin.
Supporter-Coin, die normale Event-Coin und die Event-Coin nochmal als limitierte Variante.
Genau.
Die Event-Coin sind die, was ist Infernus?
Genau.
2 davon und dann noch eine Supporter-Coin.
Genau. Ja.
Mario hatte bei sich noch ein 4. Loch.
Genau, es gab, bevor wir richtig angefangen haben, 2018 gab es auch schon mal eine Supporter-Geo-Coin und die könnte man im Vorverkauf schon kaufen.
Okay. Mhm. Die waren aber hier nicht mehr zu haben.
Das war wirklich die
erste Coin, um den finanziellen Start ins Event zu finden.
Gab es überhaupt Event-Coins noch hier zu kaufen?
Ja. Nicht viele, aber
Mario hat von uns, der meinte irgendwie, dass er hätte zum Beispiel gar nichts von hier zu packen. Er hätte alles, was er jetzt...
Er hat auch nichts gehabt.
Das haben wir alles bei uns gehabt, aber da gab es noch ein bisschen was,
Aber es war nicht viel, weil die sind wirklich...
Also ich glaube, wir hatten noch...
Sehr gut weggegangen.
35, 40 Event-Coins über dann heute früh. Ja. Und die sind auch alle rausgekommen. Es werden natürlich... Wir haben Leute, die Tüten nicht abgeholt haben. Wir haben ein paar Leute, die reklamiert haben jetzt noch im Nachhinein. Da werden nochmal Coins auftauchen. Und wir haben auch schon eine Anfrage, ob wir nicht nochmal eine Auflage von der Nicht-Limitierten machen können. Und T-Shirts und so. Also da kommt vielleicht noch was.
Was ist mit den Helfern? Die haben jetzt aber nicht alle T-Shirts. Also ich kenne jemanden, der Helfer eingeteilt war und der hat jetzt kein T-Shirt, keine Mütze mehr, kein Hut mehr gekriegt. Ja, also ihr habt für die Helfer ein T-Shirt, eine Mütze und
einen Hut, glaube ich, war da. Der Metal Tag.
Das lag daran, dass kurz vorher ganz viele Helfer abgesprungen sind, also ein paar Tage vorher.
Hat er ja auch einen Announcement raus.
Genau, und auch so dann riesen hin und her war, wir von einigen Helfern auch schon vorher, bevor wir T-Shirts bestellt haben, keine Rückmeldung zu den Größen hatten und dann auch so ein bisschen Pi mal Daumen spekuliert haben, was sind so die Größen, die immer gehen. Und durch dieses Abspringen hatten wir echt ein T-Shirt-Problem einfach. Deswegen haben die dann oft ein normales Event-T-Shirt noch von uns bekommen.
Wie viele Helfer hatte ihr insgesamt?
250.
Ja, knapp drüber, glaube ich. Knapp drüber waren es.
Es sind noch Helfer-Tags, sind noch eine Handvoll übrig. Also waren es 240, muss es dann gewesen sein.
Ja? Okay.
Sind noch Helfer-Tags da. Es waren genau 250
Helfer-Tags. Ja, stimmt. Okay, ja. Denn ja.
Aber auch nochmal zu den Announcements, weil wir es gerade angesprochen haben, fand ich klasse. Ich habe erst gedacht, jetzt spammen die uns dazu. Aber wenn man sich die mal anguckt hat, das mit den Straßenbahnen, mit den S-Bahnen, ne, wo es da Probleme gegeben hat, dass dann der Schienenersatzverkehr stattfindet. Ich bin hier im Hotel Mitmensch gewesen, ne, und habe dann direkt gesehen, die Baustelle, so, hier fährt nichts, Mist. Ne. Also ja gut, das war jetzt nicht die Entfernung, wir sind jetzt hier in 20 Minuten, 25 Minuten hergelaufen. Das war total entspannt, auf dem Weg noch die Cash eingesammelt, sehr schön.
So sollte es sein.
Hat sich gut ergeben, aber... Mit dem Announcement, ich hab mich echt gut informiert gefühlt. Also,
das ist schön, weil wir haben auch Gegenstimmen dazu gehört, die sie gesagt haben, spammt uns mit euren Announcements zu.
Denke ich mir.
Aber das ist genau wie mit den Händlern. Mache ich zu wenig, ist es zu wenig und es wird gemeckert. Mache ich zu viel und es wird gemeckert. Und
Ihr habt die aber themenbezogen gemacht und für mich war es dann kein Problem, sagen, okay, da geht es um die, was weiß ich, Workshops. Brauche ich jetzt nicht, löschlich ist ja egal, interessiert mich nicht. Ja. Ihr habt für jedes Thema habt ihr bestimmte Sachen rausgenommen. Das, was für mich wichtig war, habe ich mir angeguckt, alles andere habe ich einfach gelöscht, da war es gut.
Ja.
Aber ich habe mich auf jeden Fall informiert gefühlt.
Gedanke war so gewesen, dass wir die gezielt raushauen.
Ja.
Und dass dann jeder für sich eigentlich entscheiden kann, lese ich den, weil ich den brauche, oder lese ich den nicht, weil der mich eigentlich gar nicht interessiert.
Das ist genau so.
Und das ist eigentlich, finde ich, und der das Erdmännchen, der die das immer gemacht hat, ist eigentlich der beste Weg, um eigentlich doch alles abzudecken. Und jeder kann ja für sich entscheiden, weil ist ja mit der E-Mail genauso. Ich entscheide, lese ich die oder schiebe ich die weg in den Mülleimer.
Ja,
also, Dankeschön, aber ja, hört man denn gerne.
Doch, ja.
Ihr habt eine Tombola gemacht, habt Tombola-Lose verkauft.
Mhm.
Wo wurden die verkauft? Und vorhin hat irgendjemand auf der Bühne gesagt, irgendjemand hat 1000 Stück gekauft. Also war das ein Witz?
Also die 1000 Stück, waren ein Witz. Aber okay. Mich hat, das ist heute Nachmittag schon gewesen, jemand angesprochen. Schon etwas leicht säuselnd, der hat das Event genossen.
Du wirst doch nicht sagen, du hast eine betrunkenen Menschen Dominolose verkauft.
Ja, nein, aber der wollte wissen, wann denn die Verlosung ist, damit er hier noch ein bisschen feiern kann, weil er hat die Hosentasche voll. Ich sage, was hast du die Hosentasche voll? Ich habe gerade 48 Lose gekauft. Und daraufhin hat das Erdmännchen sich den Spaß erlaubt. Hier kam einer vorbei, hat 1000 Lose gekauft, da waren sie alle. Also ich traue das auch zu, dass da noch einer war, der 58 oder 68 gekauft hat.
Man muss aber auch sagen, da waren Knallerpreise mit dabei, ne? Bis jetzt, ja. Was man so gehört. Da war Telefon, Powerbanks, also richtig hochwertiger Kram, ja. Also wo ich denke, okay, hat sich gelohnt, ja, ne?
Kleine Technikpreise hat da die Cashkeule organisiert, über seinen Chef, ja. Und ansonsten, okay. Ja.
Ja,
also im Großen und Ganzen war es halt wirklich ein sehr, sehr geiles und rundes Event. Und ja. Wir hatten das Glück vorhin draußen auch nochmal mit Martin von den Lakeys zu sprechen. Das ist ja der deutschsprachige Lakey. Hm. Und der hat uns auch nochmal so ein Feedback halt zum Event gegeben, wie dem das Wochenende uns so gefallen hat. Und der sagte auch einfach nur, gigantisch. Also er fand es super, super geil von den ganzen Events, die er bisher besucht hat, durfte. Hinterlässt das den tiefsten und geilsten Eindruck.
Aber es war nicht sein erstes, oder?
Okay. Das ist jetzt eine Fangfrage. Nicht sein erstes Mega, nein, aber sein erstes Giga, ja.
Okay, na gut.
Auch gut. Na, aber nichtsdestotrotz, ihm hat es echt sehr, sehr gut gefallen und er war auch stark beeindruckt. Also,
das ist schön.
Er zieht auch seinen Hut vor euch dahingehend, was das Thema Organisation und sonstiges angeht, weil ihm durchaus bewusst ist, was da an Arbeit hintersteckt. Und, sehen wir
das ging eigentlich, wir haben vor 3 Wochen mal angefangen.
Wir hatten es ja mal gepostet. Fangen wir jetzt mal an.
Ja, also ab und zu haben wir vorher schon mal ein bisschen Ideen gesammelt.
Ja,
die letzten 3 Wochen.
Gesammelt, gebündelt, abgeheftet und die letzten 3 Wochen was raus. Und ich sage so, jetzt müssen wir aber, jetzt kommen die wirklich alle.
Einen Abend haben wir mal die Pins angemalt, die Kreuz angemalt.
Genau.
Einen Abend schnell gemacht.
Ja, was soll man sagen? Guck dir das Logbuch an. Was denkst du, wie lange das dauert, so eine Mauer zu bauen?
Da kennen sich einige aus. Ich glaube
auch, ich habe hier so ein paar Leute, die...
Ja, Gott. Ne? Die hat der Geo-Hunter gebaut. Der ist Tischler.
Aber ich glaube, zusammen...
wo die Idee aufkam, hat er sowas geschrieben. Oh ja, geil, mache ich. Und dann sind wir ja noch ein paar mehr verrückt in der Orga. Dann hat einer gesagt, aber dann muss die in Originalgröße sein. Und dann gesagt, ja, kein Problem, mache ich.
Und dann wurde noch gedroht, dass man nachmisst. Dann muss
muss das wirklich machen.
Am Ende des Tages haben sie dann, ich glaube, 20 cm kleiner gemacht.
Genau, sonst hätte sie nicht mehr in den Transporter 20 oder 30 cm musste kleiner werden als das Original, weil sonst hätte sie nicht in den Transporter gepasst.
Was macht ihr jetzt mit der?
Wir versuchen sie gerade im Spionagemuseum anzubringen.
Hängt TP dran, schickt auf rein.
Ist doch nicht so weiter, ne?
Ja, das wissen wir auch noch nicht.
Mal gucken, wo wir eine Mauer
aufbauen. Ihr könnt ja hingehen und die Mauer jetzt einfach nachher in Puzzlestücke sägen. Und dann dementsprechend meistbietig versteigern. Ich meine, die richtige Mauer wurde ja auch in Stücken verkauft.
Das ist eine Idee.
Schneidet euch den Namen einzeln aus und ihr könnt dann einen Namen wieder kaufen.
Und dann hängst du noch TBs dran und dann...
Ja, genau.
Ja,
keine
Idee.
Das ist ja nicht schlecht, ja.
Als das damals rauskam mit dem Mega in Berlin, war ich so ein bisschen freute ich mich, weil ich es so oft erlebt hatte, dass Garmin diese Turbo V7-Kacheln immer rausgeschmissen hat zu den Megas. Also es gab viele Megas, die Kontakt hatten zu Garmin. Ja. Habt ihr überhaupt noch? Also ich erlebe es gerade so, dass Garmin in meinen Augen so geocaching-mäßig zurückgefahren ist.
Zurück,
also
ja.
Das,
ja.
Es gibt noch Handgeräte, die kommen neu auf den Markt, wie immer, bringen auf den Markt, der Nutzer testet das und stellt fest, wir müssen es noch nachbessern. Gibt es noch Kontakte irgendwie jetzt vom Event zu Garmin?
Wir haben es mal versucht und da kam aber nicht wirklich ein Feedback und dann.
Schade, ich dachte, ich kann so eine coole Kachel abschrauben.
Nee, leider nein. Ja, das macht's, im Moment macht es den Eindruck, wenn die sich da eigentlich nur noch auf ihre technischen Geräte und ansonsten so
ein bisschen rausnähern, ne? Ja. Vielleicht müssen sie auch nicht mehr.
Es gab ja schon zwei Megas in Berlin, Plenterwald und Motorenberg, und da hatte ich so den Eindruck, dass es da so gewollt war, dass man die Cacher auf die Locations zieht. Also Plenterwald, kommt hin, guckt euch das an, wir werden Touren, Motorenberg ähnlich. Ich glaube, da gab es doch Probleme mit Kälte oder sowas, da war da relativ zeitig.
Ihr wart doch da. Es war im Winter.
Ja, war irgendwie. Ja,
war ein Mega-Advent.
Dieses Mal war es ja ein bisschen anders. Also sicherlich wurde hier viel angeboten, aber ihr habt ja ganz viel extern so ausgelagert. Also ja. Ihr habt ja so Bunkerführungen, auch so, gestern bei Öffnungsevent war ja in Fort Haneberg.
Genau, Haneberg.
Haneberg.
War richtig gut zu werden.
Ich glaube, ihr habt gutes Händchen bewiesen, also für die Aufteilung. Also,
Dankeschön.
Ich hatte jetzt, aus meiner Fernsicht in Hamburg, hatte ich mir den Eindruck, die waren froh über jeden Kescher, der nicht aufs Eventgelände gekommen ist. Also, weil, so, guckt euch die Stadt an, und bei euch fand ich das genau, also ihr habt, glaube ich, da eine gute Balance gefunden zwischen wirklich Angeboten hier.
Ja.
Wenn es die laute Frau auf der Bühne ist, aber trotzdem. Und wirklich halt, guckt euch Berlin an, guckt euch das an, was ist hier.
Entdeckt die Hauptstadt der Spione eben.
Genau so. Ja. Ich hab das auch genauso, ich weiß nicht, ob ich jetzt nur so Publikumsklischee jetzt so, ne? Ich habe eine gute Bekannte hier in Berlin, und die habe ich da angeteasert und habe gesagt, jetzt, wir fahren freitags nach Berlin, wir sind den ganzen Freitag hier und wir sind ja nachts um Donnerstags nachts oder vielmehr freitags morgens, dann um 4 Uhr sind wir losgefahren, dann 600 Kilometer und dann hierher. Wir haben uns tatsächlich freitags morgens noch so ein bisschen Stadt, ne, so ein paar Hotspots angeguckt, sind dann, ich bin übrigens super hergekommen und dann war hier erstmal Stau. Ne?
Damit leben wir.
Einspurige Verkehrsführung, ne? Aber gut, trotzdem hat noch hingehauen, ich bin dann mit dem Öffentlichen dann auch durch die Gegend geheizt und bin dann ans Board gekommen und da war auf einmal Idylle, da waren Schafe neben mit ihren Lämmern. Das war ein Berlin oder was?
Und dann ja.
Und hattest diese Location und dann gleich hier schon die Jungs vom Podcast See und diverse andere, Schmelli ist da auch so, die waren alle da und es war einfach, da hat es schon angefangen, wo ich gemerkt habe, so, boah, das ist ja richtig rund hier. Ne? Dann war da ein Grill, hat da gestanden und nirgendwo mega lange Schlangen, sondern es hat sich alles so ergeben, das war entspannt und boah, ich beeindruckend.
Ich glaube, was beim Ford auch nochmal dazu geführt hat, dass das Ganze sehr entspannt ablief, war einfach, am Eingang wurde erstmal nur kontrolliert, darfst du aufs Eventgelände, ja oder nein. So, dann gingst du erstmal rein, hast dann die ersten Bekannten getroffen, genauso wie du es gesagt hast.
Richtig, ja.
Bist angefangen zu quatschen hier, bist ein bisschen weitergegangen, hast da nochmal gequatscht, hast nochmal ein bisschen weiter,
genau.
Hast wieder einen Bekannten
getroffen. Genau.
Und erst dann bist du hingegangen und hast gesagt, wo kriege ich überhaupt meine Klamotten?
Richtig. So. Der war doch schon fast da. Ne? Das war ja vorgestanden. Ja? Oder genau, ja, auch
bei der Lockbuch. Und insofern entstand auch keine wirkliche große Schlange an der Sachenausgabe, sondern das ging ein relativ zügig eben. Wie gesagt,
total entspannt.
3 Minuten, ja. Maximal wirklich dann 7 Minuten.
Ja, das war wahrscheinlich gerade eine Riesenschlange, die da hingekommen sind. Ja, weil, oh Gott, ich habe 7 Minuten gestanden, aber auch da hast du dich unterhalten, das war voll easy. Also, ne? Und die waren gut strukturiert, ja. Also das
und ich glaube, das war halt einfach das, was das Ganze auch so ein bisschen entzerrt hat, ne? Dass du wirklich am Anfang nur wirklich eine Einlasskontrolle hast und danach dann halt dich mit den Klamotten beschäftigt hast, irgendwann später.
Aber das war Nebensache, wie du sagst, das war absolute Nebensache und das war so ganz automatisch, ach, du musst ja noch was holen, ne, so. Und dann hast du ein Bändchen gekriegt und alles und das war, also, ich habe da keine Kritikpunkte.
Naja, also ein bisschen Kritik kam ja tatsächlich, wenn man sich mal die Log-Einträge anguckt, weil wir es begrenzen mussten. Wir hatten halt eine Auflage vom Ordnungsamt, weil das vorsteht halt auch unter
Denkmalschutz und das ist Naturschutzgebiet.
Die Umgebung unter Naturschutz, das heißt, dass man da sowieso so eine Großveranstaltung machen kann, das ist sowieso schon eine Herausforderung gewesen.
Ja, okay.
Und 1000 Leute durften auf die Location. Wir konnten es dann ein bisschen erhöhen tatsächlich, weil sie gesagt haben, naja, es verteilt sich ja, es werden ja nicht die ganze Zeit 1000 Leute da sein. Ja. Deswegen, da gab es Kritik, das ist aber immer so. Wenn man ein Vor-Event haben möchte, was unbegrenzt ist, dann muss man so viel Budget haben. Da hätten wir für die Eintrittskarten hier dann 18 Euro nehmen müssen, dann hätten wir da wieder Hauer gekriegt. Also, wir haben dann gesagt, nee, kommen, viele kommen ja auch erst, die fahren Freitag nach der Arbeit los, die werden das eh nicht schaffen und wenn, dann kommen die nur schnell zum Loggen vorbei, die haben wir ja auch alle loggen lassen, wir kontrollieren das Logbuch nicht.
Ja, die hatte auch vorne diesen
genau.
Logbuch, ne?
Genau.
Die hatte drinnen eins, die hatte draußen eins.
Ich glaube, wir werden gebraucht, ne?
Nee.
Nur ich?
Nee.
Warum bist du denn hier? Hau ab! Ach so, oh Mann, ey, wird man immer
ja. Nein, also ihr hattet ja tatsächlich
ihr hattet ja tatsächlich draußen und drinnen Logbücher und das war auch für jeden gleich ersichtlich. Ja. Und es waren auch einige da, die sind nur vorne hingekommen, haben auf den Mut, haben die sich eingetragen und sind dann gleich wieder cachen gegangen. Du hast dann wirklich gemerkt, oh, jetzt hier habe ich, okay. Ja.
Und genau, so war halt auch
hier rundherum.
Wir haben extra da diese Geoart.
Das war ja direkt am Vorgänger der Los.
Genau, das haben wir extra gemacht, damit die halt vielleicht das entweder, es gibt ja auch viele, die das gar nicht mitbekommen, dass es begrenzt war, dass die dann nicht gefrustet sind, sondern dass sie sagen, ach komm, dann machen wir wenigstens die coole Cash-Runde da, wenigstens ein Teil davon, alles ist schön.
Aber die Geoart wurde auch von einigen, möchte ich jetzt mal behaupten, denn wir zählen auch mit Sicherheit dazu, ne, von der Strecke her mächtig unterschätzt.
Ja.
Oh ja.
Kann man nur sagen. Ja.
Möchte ich jetzt mal einfach an dieser Stelle so anmerken. Also ich glaube,
dass du geschwitzt.
Ganz ehrlich, wir sind um 7:30 los. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wir wollten die komplette Geoart ablaufen.
Mhm. Oh, 7:30 abends, ne? Ist klar. Ne?
Um 7:30 habt ihr gestartet.
Wir hatten original davor, auch noch den zweiten
Teil. Den zweiten Teil machen, genau. Nee, die Orange, das wäre ja die gewesen, aber im Prinzip. Es gehörte alles zu Code Blau. Alles, was wir auf der Karte gesehen haben, gehört zu Code Blau. Also alles, was zu Code Blau gehört, sind 53 Caches in
Die
wollten wir anlaufen. Wir haben knapp die Hälfte geschafft. Weil wir waren dann wann waren wir? 10:30?
10:30 am Auto.
11 Uhr waren wir wieder am Auto.
Oh, habt ihr aber echt lange gebraucht.
Also es gab mehr als genug E-Mails für uns als in die Social Media Gruppe und ich habe das auch schon in Cash Gruppe so erzählt, die alle geschrieben haben, ihr seid blöd, ihr seid bekloppt, aber es war geil.
Ja,
so. Das hören wir gerne.
Genau, und das ist dann der Punkt, wo wir sagen, ja, dann ist doch alles genau
richtig. Schadet ja nichts, alle nicht mehr, alle das ist
auch
wieder
dieses typische, du guckst halt auf die Karte. Oh ja, das kannst du mal eben machen.
Das geht.
Nein. Nicht mal.
Nein, es gab ja auch welche, die haben es wirklich so gesagt. Die sind nach Berlin gekommen, die sagen, wir machen erstmal 2 Tage Stadt angucken und dann machen wir mal Event und zwischen Event können wir mal die Geoart machen und haben dann so angeschrieben, wie dauert man denn und wo muss man da? Wir haben ja immer versucht, relativ gut zu antworten. Und da habe ich dann auch geschrieben. Und da habe ich auch geschrieben, Leute, ihr könnt nicht zwischen dem Event mal eben so die Hutrunde machen, das funktioniert nicht, nehmt euch den Tag Zeit.
Ja, gut,
da kam von allen noch wirklich die Antwort zurück, ja, das war der Wahnsinn, wir hatten Spaß, wir haben viel gelaufen und haben viele Cacher unterwegs getroffen und das ist ja dann eigentlich Sinn und Zweck an solchen Geschichten, ne?
Ja.
So war es geplant.
Ja gut, wir hatten dich ja auch noch gefragt, oder wir hatten dich ja nochmal angeschrieben, ob da die Dresinenfahrt nochmal eben
die
Geotour noch möglich
ist. Ja, auch nicht. Nee, um Gottes
Willen. Nee, vergesst
es. wir hatten es auch noch überlegt, weil wir haben jetzt in kommenden Woche jetzt noch Urlaub, haben wir noch gedacht, ey, machen wir das noch, kriegen wir das noch irgendwie hin? Aber das sind ja, ich weiß nicht, du musst das sind 21 Kilometer?
Ja, so das sind insgesamt
18 zurück.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das waren doch irgendwie so knappe 20 hin, glaube ich, zurück, genau. Ja,
naja, da brauchst du
also einen Tag. Also 18 macht 36,
ja, ja,
31 Dosen, 2 kommen noch dazu.
Ja,
wenn du jetzt also
richtig. Die machst, hast, du musst du später
nochmal hin. Und von denen, die es bis jetzt gemacht haben, die haben alle gesagt, bring ganz viel Popo-Muskeln mit.
Ja, also das war auch so die Rückmeldung. Wir hatten vorhin auch noch einen Interview, der sich schon gemacht hat. Das war auch der Tenor.
Das ist ein Tageswerk.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Das ist ein Tageswerk und man ist danach wirklich platt.
Aber definitiv. Auch da war das Fazit, war ein Erlebnis, aber auch sehr kräfteraubend.
Ja. Wie viel Cash sind denn insgesamt entstanden jetzt aufgrund des Megas? Oder von des Gigas?
Über 100. Ein bisschen über 100
Gigas extra 150? Wegen der.
Genau, ja, und Orange und. Warte mal, die Geoart ist blau. Dann ist noch grün, das ist Angeln. Und dann haben wir noch das Orange. Ich glaube, das sind zusammen auch nochmal über 60. Dann noch die Labcache dazu. Also, wir sind schon einiges. Also, wenn die Labcache mitzählt, ja, natürlich. Dann sind wir natürlich einiges über 100. Na, gestern 10 und heute 20.
Richtig, waren gestern 10
und nochmal hier. Und heute hier 20, genau.
Die sind thematisch alle an. Ich hatte jetzt, was ich hier gesehen hatte, war ja alles agentmäßig angeordnet. Mhm. Wie lange liegen die jetzt noch?
Weißt du das, Cashkeule? Die liegen jetzt noch länger, aber ich weiß es auch aus dem Stegreif auch nicht, wie lange. Weißt du das?
Nee.
Cash AG.
Könnt ihr das selber bestimmen oder musst
du kannst das bestimmen?
Du kannst das festlegen und du kannst das auch mit diesen Umkreisgeschichten festlegen, ob du die wirklich nur dort locken kannst, wenn du hundertprozentig vor Ort stehst oder ob du auch schon...
Da richtig. Da waren die aber relativ großzügig, habe ich gemerkt. Ne? Also,
ja.
Also vom Umkreis
her. Mit Absicht, ja.
Ja, ja. Gut, am Form war das auch notwendig, weil...
Ja, genau, das ist zum Beispiel ein Grund dafür gewesen, weil du am Vor verdammt... schlechtes Netz hast. Ja, und dann nützt es nichts, wenn da 100 Mann mit einer App rumstehen und alle 100 fluchen und wir können nichts dafür. Ja, du denkst, du hast die Firma mit dem Netz, die funktioniert.
Wohingegen die Location hier ja netzmäßig überhaupt kein Problem macht.
Ja, das ist mit also über die in der Halle jetzt hier weiß ich es nicht.
Die 1000 Leute, die hier jetzt rumdümpeln, ja. Ist ja Pillepalle.
Ja.
Gut. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Johnny hat gerade schon gesagt, oder die hat sich schon verabschiedet.
Die haben sich schon verabschiedet, genau. Wir müssen anfangen mit Abbau und machen und tun. Genau. Ja.
Wann gibt es das vierte Event in Berlin?
Ja, na, ihr seid ja jetzt Profis, ne? Den Eindruck hatte ich übrigens schon von Anfang an. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte es im Interview eigentlich, wo wir da mal kurz, da ich gesagt, hey, macht alles sehr.
Also ob ich noch mal eins mitmache, weiß ich nicht. Ich stehe sicherlich jeder zukünftigen Orga gerne mit Rat und Tat zur Seite. Aber ich selber möchte nicht mehr. Ich habe jetzt drei. Ich habe Spreepark als Helfer mitgemacht, ganz intensiv. Das Motorenwerk schon in der Hauptorga und jetzt hier nochmal. Geht ja nur bis Giga.
Hier.
Ich hab's voll. Ja, genau. Hier, die junge Generation habe ich schon vorangezogen.
Der Nachwuchs genau. Nochmal. Ja, naja, klar.
Genau. Nein, es ist ja auch immer schwerer, da noch irgendwo eine geile, coole, schöne Location zu finden, die überall irgendwo passt und macht und tut. Also das ist ja schon nicht mehr so einfach in Berlin, leider Gottes.
Also einfach.
Und ich denke mal, da wird viel dran hängen. Also und ob es nochmal sowas Großes gibt, also ich bin mal so arrogant und sage, möchte ich fast bezweifeln, dass es nochmal einen Verrückten oder mehrere Verrückte gibt, die sowas Großes planen.
Ja,
wenn es dann so wird, dann ist es okay, dann ist es halt eben so. Aber ich glaube, so jetzt wirklich unter dem Vorwand, ich will noch Giga und Projekt und hast du nicht gesehen, glaube ich nicht, dass es da... Ich glaube es nicht. Also kann mich jeder gerne vom anderen Gegenteil überzeugen, aber weil es wird schwer. Es ist, wo willst du jetzt noch hin? Und so viele große, schöne Plätze, tolle Plätze, wo es alles funktioniert.
Wie geht's weiter mit Geocaching Berlin-Brandenburg e.V.?
Ja, passiert demnächst was, wenn wir das hier alles erstmal verdaut haben. Wenn wir hier die große Abrechnung gemacht haben, dann werden wir sehen, ob was übrig bleibt, dass der Verein noch mal eine Sause machen kann. Dann
lachen
schon...
oder weinen, dann zeigt sich. Ne?
Ja, genau. Ja. Also, ja. Aber wir wollen auf alle Fälle aktiv werden, richtig aktiv werden, weil es auch hier viele Sachen gibt mit leg da nicht, mach dort nicht, Grunewald, Förster, alles sowas. Weil viele Stellen schon mächtig überfüttert sind und das muss einfach nicht sein. Und ja. Es ist ein schönes Hobby. Aber es muss auch vernünftig betrieben werden. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen es, aber wir machen jetzt erstmal als Verein das Giga, um auch ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Und
Ich muss sagen, für Brandenburg ist es recht ruhig, was solche Geschichten angeht, aber gut, das ist halt ein Flächenland.
Und ich denke mal, da ist es vielleicht auch gebietsmäßig auch noch ein bisschen unterschiedlich.
Ich bin da irgendwie bei geocaching.de, gibt es ja die Ansprechpartner und da bin ich Ansprechpartner für Brandenburg. Ich hatte eigentlich gesagt Südbrandenburg, aber irgendwie hat man mir jetzt das Ganze so ein bisschen übergeholfen. Also ich sag mal, in den letzten drei Jahren zu anfangen. Also
okay.
Inne war zwar ein bisschen dramatisch, aber gut, aber das hält sich alles noch in Grenzen. Mhm.
Also wir hatten, speziell Janine und ich, wir hatten hier schon ein paar Gespräche mit der Försterei gehabt, Grunewald und wie ist es oben, Tegeler Forst. Und da muss ein bisschen was passieren mit Ausmisten und Machen und Tun und da wollen wir uns mit dahinter klemmen, dass wir dort vernünftig und ordentlich liegen, weil das sind alles Gebiete, wo man nicht unbedingt ständig in den Wald hinein und machen muss und gerade... Grunewald, die Ecke, weil ja da auch noch der Sprengplatz ist, wo ständig Munitionsentschärfung ist. Und das haben wir mal selber miterlebt, wie aufwendig das ist. Weil wir haben uns das mal später angeguckt, wie aufwendig das ist, wenn der Autobahn gesperrt werden muss und dann noch zig Leute auf einmal losrammeln, um den Wald zu sichern, nur weil, in Anführungsstrichen, nur weil zwei Bomben gesprengt werden müssen. So, und dann kannst du dich auf einmal noch irgendwo sinnlos, böse gesagt, im Wald nach Keschern suchen, die vom rechten Weg abgekommen sind, ne? Nur weil ich da irgendwo mal Peng und Bums machen muss. Und da haben wir gesagt, nee, komm, das sollte mal mit einer Aufgabe sein, dass man da Ruhe reinkriegt und ja, eine vernünftige Wegeplanung, eine vernünftige Cashplanung.
Vom Finanziellen her dürfte das Ganze ja okay sein, also hier vom Event. Also es gab ja Mega-Events, die Minus eingefahren haben, aber das dürfte bei euch doch in Ordnung sein.
Ach, ich hoffe das. Ich hoffe das. Ich gehe davon aus. Das sieht man nach der Endabrechnung. Ja, jetzt geht's los hier. Jetzt vibriere ich überall. Nee, also es gibt ja viele Faktoren, die hier mit rein müssen. Wir haben noch eine Endreinigung, wir haben Nebenkosten. Also ja, das wird schon noch ein paar Tage dauern, ehe die Endabrechnung steht. Wir sind optimistisch, sagen wir es mal so. Wenn es eine schwarze Null ist, ist es völlig in Ordnung, weil wir haben es nicht wegen Gewinn oder irgendwas gemacht, sondern weil wir Spaß dran haben. Alle, die hier mitgemacht haben, in der Hauptburg, 100%, die sind so doof, die haben so verrückt, haben es aus richtig Spaß gemacht. Und ja, 250 Helfer kriegst du auch nicht so aus der Ecke irgendwo gestemmt und mit irgendwas erpresst. Deswegen, wir haben es heute früh schon gesagt, riesengroßes Dankeschön, weil selbst in der Cash AG waren ja so viele Leute, die da mitgemacht haben, weil da kriegst du das nicht mit 5 oder 10 Mann gestemmt, hier 100, über 100 Cashs auf der Bühne zu stellen. Und ich denke, die waren auch so recht
gerade wenn die Auflagen,
hochwertig, wenn die qualitativ gut, wie auch immer.
Wenn die Auflagen der Location noch so beknackt oder sich dann noch kurzfristig ändern und man dann noch nachregulieren muss oder nachjustieren muss, das sind dann alles immer so Stöcke in die Beine.
Und das wird in Berlin auch nicht einfacher, deswegen sage ich, es wird nicht einfacher und ja. Aber wir stehen gerne zur Verfügung mit Rat und Tat. Aber nochmal selber zu 100%, nein, nicht unbedingt.
Alles klar.
Gut.
Vielen lieben Dank.
Ja, sehr schön.
Danke ja, für die Zeit.
Wir danken auch fürs Kommen.
Ja, so war das also. Ich glaube, man merkt den Interviewten deutlich an, auf der einen Seite, wie fertig sie sind, also wie sehr diese Event-Orga doch an den Kräften zerrt, obwohl man ja wirklich viele Helfer hat, ist man ja trotzdem irgendwie Kopf des Ganzen und muss für jeden Mist, für jedes, alles, was da kommt, irgendwie gerade stehen oder eine Lösung parat haben bei dem Problemchen und muss das alles organisieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind sie sehr, sehr froh. Oder ist man, ich habe deutlich in dem Interview gemerkt, dass die wirklich Spaß an der Sache hatten. Also das war keine Quälerei, das hat ihnen gut gefallen. Und ich glaube, das ist es. Es ist wert, vor allen Dingen, weil sie halt auch sehr viele positive Rückmeldungen von der Cacherschaft kriegen, auch in den Logs. Und ja, gut. Was mir dann noch eingefallen ist, was ich noch vergessen oder was ich noch hätte sagen wollen, weil wir haben uns in dem Interview kurz unterhalten über den Einlass bzw. über die Anmeldung gestern. Und ich bin ja heute ein bisschen später gekommen. Ich bin ja heute erst gegen kurz vor 2 da eingeritten. Und das war ein bisschen, also was ich sehr, sehr, also es war positiv, was sehr, sehr geil war, die hatten eine große Garage, ich glaube mit 3 Türen und jede Tür war irgendeine Ausgabe. Und an der einen Tür standen halt viele Leute und an der mittleren stand niemand und ich lief auf die mittlere und wollte erstmal nur gucken, was da für Schilder dran stehen, wer da, wo man da hin muss. Und ich hatte den Schabbi aus Cottbus mitgenommen und der wurde sofort von einer Frau mal zurückgepfiffen. Er solle doch nicht an die Mitte gehen, sondern er hatte einen Zettel in der Hand, diese Bestellformzettel oder sowas. Sofort der Erste da Schalter anstellen. Und während die Frau mit dem abgelenkt war, guckte ich so hilfesuchend in die Mitte. Da stand eine Frau und ein Mann, die hatten gerade nichts von den Helfern, die hatten gerade, glaube ich, nichts zu tun. Die guckte mich so an, meinte, ja, kommen Sie, darf ich wirklich zu Ihnen kommen? Die Frau hat gerade, ich darf aber, nein, komm zurück, ja, da stehen die. Also, ich glaube, so eine Ausgabe oder so eine Zeit, so eine schnelle Ausgabe lebt und fällt oder stirbt und lebt wirklich mit der Begeisterung und mit dem Engagement, mit dem Einsatz der Leute, die da hinterm Tisch stehen. Wenn man eben Helfer hat, die sagen, ich mache hier Dienst, mir wurde gesagt, das und das mache ich und nicht mehr und nicht weniger, dann kann sowas problematisch sein, wenn man Helfer hat, die engagiert sind und die einen Überblick haben und da eine gute Sicht haben, dann kann das alles, dann läuft das alles super. Dann ist das flexibel. Vor allen Dingen, ich glaube, was auch so mal, klar, keiner steht gerne an und wartet, aber wenn man irgendwie einen netten sozialen Kontakt an der Ausgabe dann noch hat und irgendwie ein paar nette Worte hört oder sich ein kleines nettes Gespräch führt, was jetzt nicht irgendwie ein stundenlanges Forschungs- oder was auch immer sein muss, sondern ich glaube, dann geht man nachher mit einem positiven Gefühl daraus. Und so ging es mir heute. Also ich habe meinen Krempel da abgeholt und ich war happy. Also das war super. Ja? Also nichts mit Anstehen oder Ähnlichem. Ja, im Interview mit der Orga wollte ich es dann noch nicht so ausführen. Ich ich ärgere mich so ein bisschen über den Projektstatus für Hamburg. Also ich hätte mir jetzt im Nachhinein, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass sich Berlin für den Projektstatus bewirbt und den auch bekommt, weil gefühlt die Orga-Aktivität von Berlin, das war ganz andere Welten als zu dem, was man in Hamburg mit Jahren. Ich habe ja heute mehrere Gespräche geführt, habe das mehrmals schon heute gesagt und ich kriege da nicht immer wieder, ja, Falk, du musst da bedenken hier, die haben doch aber schon 2 Events gemacht, die haben doch schon Erfahrung und die anderen nicht. Ja, das kann durchaus sein, aber die anderen, die Hamburger sind ja auch nicht doof und die sind auch gut vernetzt. Und wenn ich das Wissen oder die Erfahrung nicht habe, dann muss ich mir entweder Leute mit Erfahrung da reinholen. Oder ich weiß halt jemanden, den ich frage. Also ich kann mich nicht hinstellen, kann sagen, ich mache ein Mega-Event. Dann sind da so ein paar große Schmarren drin. Und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, ja, tut mir leid, war mein erstes Mal passiert. Nee, sollte nicht passieren. Ich hatte von Hamburg von außen so den Eindruck, dass die Hamburger Orga eigentlich froh war über jeden Cacher, der zwar zum Event angemeldet war, aber sich auf dem Eventgelände nicht hat blicken lassen. Im Vorfeld hatte ich schon mehrmals von verschiedensten Leuten gehört, dass dieses Museum, im Wandel der Zeit, dieses Auswanderermuseum oder was das war, dass diese Location sehr, sehr eng ist oder sehr klein sein soll, jedenfalls in Anbetracht der Personenzahl, die da erwartet wird. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat die Orga immer, nein, überhaupt nicht, Quatsch. Und wenn ich jetzt Stimmen von da gehört habe, eben frühe Eröffnung um 9 und dann steht man 2 Stunden in der Schlange oder auf dem Weg zwischen den Händlermeilen, in der Händlermeile da drin und kommt nicht vorwärts und nicht rückwärts, weil da alles vollgestopft ist mit irgendwelchen Leuten. Also ich habe so den Eindruck gehabt, die Hamburger Auger war wirklich, die hatte so ein Event, die hatte zwar einen Punkt, wo ein Logbuch steht und wo die Händler ihren Unterschlupf hatten, aber dann war auch fertig. Und hoffentlich gehen die Cacher und erkunden halt Hamburg. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten, dass auch die Labcaches, also mir fehlte so eine Thematik. Also klar, im Wandel der Zeit, ja. Aber das ist so ein Thema, das kann ich in jeder Stadt machen. Dann führe ich, das mache ich in Cottbus. Dann lasse ich in Cottbus, dann führe ich zum Spremberger Turm, weil der ist nun mal alt. Dann führe ich zur Uni-Bibliothek, die ist nun mal neu. Und dann kann ich auf dem Weg dahin, Technische Rathaus und Altmark und was auch immer, und habe halt irgendwie jede Epoche abgedeckt. Und naja, in Hamburg, es war halt so, ich hätte mir mehr dann mit dieser Einwanderungsgeschichte oder auch was. Der Sascha, wir hatten uns unterhalten, der hat gesagt, er kann es einfach nicht verstehen, warum die nicht die Hanse genommen haben als Thema. Weil das Hanse-Thema wäre halt so geil gewesen. Du hast in der Hanse, hast ja alles, du hast eben die Hansestadt Hamburg, du hast dieses ganze Geschichtliche da drin, das ist ja das, was die Stadt im Prinzip mit unter anderem groß gemacht hat, du hast Piraten da drin, du hast Kinder bespaßt, du kannst du da machen wie die Sau, aber die machen halt sowas, kriegen den Projektstatus und ich bin halt so sehr, sehr enttäuscht, weil dieser Projektstatus war für mich immer was. Da war halt noch eine Schippe drauf. Das war halt nicht nur ein Treffen, sondern das war irgendwie, die Leute wurden vor Ort bespaßt. Also ich konnte diese Geocacher-Aktivitäten, ob man sie mag oder nicht, ich finde, die gehören einfach da irgendwie so mit rein. Also Paddling, Weitwurf oder irgendwie sowas. Natürlich, das ist eine hirnverbrannte Sportart. Welcher Idiot macht sowas? Ich würde es machen. Ich finde es toll. Also das ist so. Du kommst mit den anderen in Kontakt, mit anderen Cachern in Kontakt. Du hast da irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Also du stehst nicht nur irgendwo am Essenwagen in der Schlange und kommst mit dem Hinteren, mit dem Vor dir ins Gespräch, sondern du hast halt, stehst mit dreimal da und hast irgendwie so eine Art bisschen Wettbewerb oder und das finde ich cool. Dann kannst du, ja klar, hau ein paar Preise raus. Wenn Menschen was gewinnen können, sind sie ja glücklich, wenn so ein bisschen Wettbewerbcharakter da drin ist. Das verstehe ich nicht, wieso man das in Hamburg nicht gemacht hat. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich sehe, was für einen Aufwand die Berliner Orga betrieben hat, wenn die den Project-Status genommen hätten oder bekommen hätten, sich überhaupt beworben hätten dafür, die hätten es, das wäre ganz anders geworden. Ja, vielleicht hätten sie keine Paddlinge weit geschmissen, aber die haben die Spree vor der Tür, also direkt davor, dann hätte man irgendwas machen können mit Barthose oder keine Ahnung. Also da gibt es ja die schönsten Sachen. Und das finde ich schade. Ansonsten hat man eben, hatte ich glaube ich im Interview schon gesagt, so den Eindruck, dass man so eine, also man hat versucht, so eine Balance zu finden zwischen Location, nämlich der Chathalle, und da eben treffen und da Angebote machen und eben den externen Geschichten, also Bunkerführung, und guck dir das an und guck dir das an. Und der Besucher wurde halt viel in die Hand genommen. Und diese Balance, die ist sehr, sehr gut, haben sie sehr, sehr gut gefunden. Also zwischen wirklich Location und den externen Angeboten. Man fühlt es, also ich habe viele Gesellschafter gesehen, gesprochen, die halt gerade von irgendwelchen Aktivitäten draußen gerade wieder reinkamen. Die fanden das geil. Die haben in der Chathalle, waren sie zufrieden. Ich muss auch sagen, jetzt zum Abendprogramm mit dem Zauberkünstler. Ich dachte erst Zauberkünstler, was hat das mit Geocaching zu tun? Aber die Leute wollen das. Also ich spiele an dieser Stelle mal einen kurzen Abschnitt ein vom Zauberkünstler. Oh, ich darf nicht zaubern. Der hat selber gesagt, der Zauberer, also der Magier, der Illusionist, hört das gar nicht gerne, wenn er Zauberer genannt wird, weil er ist kein Zauberer. Er ist ein Illusionist. Und dann steht er auf der Bühne und sagt, er macht einen Zaubertrick, ein Kunststück oder eine Illusion oder sowas. Also auf jeden Fall, ich spiele mal kurz was dazu ein, damit er mal einen Eindruck hat. Da habt ihr auch so ein bisschen Atmo und ja, wie begeistert die Leute darüber sind.
Kann man das sehen? Ich schiebe die mal nach oben. Wir gucken uns noch die restlichen Karten an, damit Sie sehen, es ist die einzige Karte im kompletten Kampfspiel, die andersherum drin liegt. Die werde ich nicht berühren. Da darf ich Sie mit dem Magneten immer zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten, sodass die Karte sehen kann. War das fair? Das war fair, oder? Ja. Und jetzt geht der Kracher. Und zwar verwandle ich jetzt den Pik 7 in ein Herz Ass. Was ist los heute? Wie würden Sie das machen an meiner Stelle? Ist nicht mein Fehler, mein Leben hat die falsche Karte gezogen. Ich mach mal das Hacker, die Karte ist Pik 7 am Boden. Okay, wer glaubt, die Karte ist nicht Pik 7 am Boden?
Ja, wie gesagt, also dieser Typ. Ich dachte erst, naja, Zauberkünstler, was soll der da, Geocachen, bla, bla, macht doch kein Mensch. Aber die Leute waren da, die haben sich angeguckt, es hat Spaß gemacht. Das ist ein Entertainer. Also es ist wirklich, er ist ein guter Entertainer. Der hat die Leute im Griff, also, nee, falsch ausgedrückt. Der bietet ein Bühnenprogramm an, wo die Leute da sitzen und sich das angucken. Und die sind interessiert und es ist spannend und der baut es auf und schön, einfach nur schön. Es ist halt auch mal, muss ich sagen, was anderes gewesen, wie zum Beispiel diese Musikgeschichte. Also die Musik fand ich heute, ja, also der Stottko war auf jeden Fall da, er hat halt noch einen Bezug zu den Cachern und der Mr. Pete soll ja, mir sagt es eigentlich, also ich bin der Meinung, beim Namen klingelt was, aber ich kann es nicht so richtig verorten, also vom Geocachen her. Aber die laute Frau, mein Gott, man hat es doch gemerkt, die Leute haben halt in der Halle, haben sich miteinander ausgetauscht, haben halt gequatscht. Die Anzahl der Leute, die vor der Bühne gesessen haben, war recht überschaubar. Also es war ein Angebot da, aber es gab halt auch viele, die haben es nicht angenommen. Also die hatten mit sich zu tun, die haben ihre Gespräche geführt, sich mit ihren Freunden oder Leuten getroffen, ausgetauscht und so weiter und so fort. Und naja, deswegen fand ich, also ob man da jetzt extra die Band hin hätte stellen müssen oder ob das vielleicht von Platte auch was getan hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Live ist natürlich immer ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Man muss auch sagen, von der Qualität her, das ist auch, man merkt, also das sind nicht Laien, die da, also es sind keine Laien, die auf der Bühne stehen und irgendwie so ein bisschen nebenbei was hampeln, sondern das sind schon alles Profis und die kennen ihr Geschäft. Wie gesagt, Zauber, der Illusionist, schick. Und dann war das Ganze auch schon durch. Dann musste ich ein ganzes Stückchen gehen zum Auto. Ich habe nämlich heute relativ weit weggeparkt. Lustigerweise, es gab auch gleich ein Discover-Log für den TB, den ich auf dem Auto drauf habe. Und der schrieb, ganz schön weit weggeparkt vom Giga. Fühle ich mich ja so ein bisschen gebauchschmeichelt, so gebauchstreichelt, so von wegen. Ja, guck dir an, wie weit der Pall gelaufen ist für seine schlanke Linie. Es gab einfach keinen Parkplatz näher dran. War aber recht witzig. Die Orca hat gestern ein Announcement rausgehauen und hat ja Parken. Es gibt in Berlin keine Parkplätze. Das fand ich eine lustige Aussage, prinzipiell recht. Ja, es ist halt eine Stadt. Man sollte sich damit abfinden, dass man halt nicht, wenn ich in die Cottbuser Straße 3 möchte, dass ich auch direkt vor der Cottbusser Straße 3 einen Parkplatz finde. Es kann halt sein, dass ich ein oder zwei Straßen weiter einen Parkplatz finde und dann halt laufen muss. Was aber für mich jetzt kein Problem, also natürlich ist es schöner, direkt in die Halle reinzufahren, aber so, mein Gott, dann läuft man halt ein Stückchen. Dann ist es halt so. Also man muss halt nur einfach gucken. Lustigerweise, es gab viele, die haben auf dem Seitenstreifen und auf Grünflächen und so weiter geparkt. Und als wir gekommen sind, habe ich nämlich, haben wir das auch noch abgesehen, die haben nämlich gerade das Döllchen verteilt. Und ich weiß gar nicht, also für Zukunft, also mein Tipp an zukünftige Mega oder Giga, dieses Auto fängt schon, ich bin nicht müde, Alter, ich podcaste. Müdigkeit erkannt, bitte Pause und dann wird eine Kaffeetasse eingezeigt. Ich muss mal rausfinden, wie das Auto ich muss mal über die Wahrnehmung des Autos, muss ich mit dem Auto mal eine Diskussion führen, das kann nicht sein. Naja, egal. Wo war ich stehen? Genau. Mein Tipp an zukünftige Mega, Giga oder generell Eventverantwortliche, macht einen Deal mit dem Ordnungsamt. Macht den klar, pass auf, wir machen eine Veranstaltung, ihr kommt vorbei, und von dem, was ihr einkassiert, machen wir Hälfte, Hälfte. Und zack, braucht er keinen Eintritt mehr kassieren für die ganze Schose. Weil die Falschparker, die bezahlen das. Gut, jetzt überlege ich, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Event-Logbuch habt ihr gehört. War eine große Nachbildung der Mauer. Die war mit Stacheldraht und auch echt groß. Also echt groß heißt also nicht so, ey, boah, ist die groß, sondern echt groß heißt so groß, wie sie real wirklich war. Und ich bin ein bisschen gestaunt, da wurde nämlich sogar ganz oben wurde sogar gelockt, das fand ich ganz cool. Ich bin gespannt, was mit dem Ding passiert, also wo die das jetzt loswerden. Ich musste mich so ein bisschen mich erinnert an das Plenterwald-Event, also ja Spreepark, das Event, weil damals stand da irgendwo ein rotes Ledersofa rum. Ich weiß nicht, die älteren Hörer erinnern sich. Und irgendjemand hat angefangen, auf dieses Ledersofa sein Nickname drauf zu schreiben, zu locken. Und das hat sich dann verselbstständigt. Also irgendwie haben dann plötzlich ganz, ganz viele Geocacher da gelockt. Ich glaube, keiner wusste so richtig, warum, wieso, weshalb er da irgendwas lockt. Aber alle haben es gemacht. Und dann war das Ding ja plötzlich in TB und ging auf Wanderschaft. Ich glaube, es ging dann nach Frankfurt-Main, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war natürlich das Problem da, wie kriegt man ein Sofa nach Frankfurt-Main? Und witzigerweise, ich habe Mr. Lucky heute getroffen. Mr. Lucky, einen schönen Gruß. Hallo Mr. Lucky. Mr. Lucky aus Leipzig, ein treuer Hörer, der war mit einer Leipziger Truppe da. Also das waren, wie viele saßen da am Tisch? Bestimmt so 10 Leute, 10, 15 Leute. Die waren gemeinsam da, sind nicht gemeinsam angereist, aber die haben sich ja da getroffen und haben da gemeinsam gesessen und geklönt. Und eine aus der Truppe hat ein Fahrrad gewonnen. Also dieses Fahrradhaus hat als Tombola-Preis 2 Fahrräder zur Verfügung gestellt. Und einer von dieser Truppe hat ein Fahrrad gewonnen und hat jetzt das Problem gehabt, wie kriegt er dieses Fahrrad von Berlin nach Leipzig? Irgendwie fühlte ich mich da auch an dieses, also dieses Sofa war halt so wieder so omnipräsent bei mir. Und ja, es ist wahrscheinlich so, man muss wirklich bei Verlosung muss man gut aufpassen, was es als Preis gibt, weil da kann man ganz schön hintergezwickt sein. Ich bin gespannt, wie sie das Fahrrad nach Hause kriegen. Da werde ich nochmal nachfragen, wie das dann funktioniert. Ich weiß gar nicht, kann man Fahrrad mit der Post schicken. Bestimmt teuer. Das ist teurer als das Fahrrad vielleicht. Keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall sehr witzig, sehr cool. Die Tombola war hochpreisig, aber das hat der Dings, glaube ich, schon gesagt. Also ich hatte iPhone war wohl mit drin. Gut, die hatten irgendwie einen Handyladen oder irgendwie so einen Telekommunikationsvertrieb hatten sie, glaube ich, mit an Bord als Sponsor. Da bietet sich sowas natürlich an, beziehungsweise die haben da wahrscheinlich ganz andere Zugriffe auf solche Sachen. Aber ansonsten, was ich so gesehen habe, das waren schon hochpreisige Sachen, die dabei waren. Also das war nicht hier 0815 Filmdose, sondern da hat man sich schon Gedanken gemacht und hat da gute Sachen rausgehauen. Ja, dann soll es das, glaube ich, soweit erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich wirklich, oder ich hoffe, ich konnte mit meinem Bericht so ein bisschen rüberbringen, dass mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Ich habe noch, keine Ahnung, nicht mehr weit bis nach Hause. Und ja, dann startet morgen schon das nächste. Morgen drehen wir nämlich unseren GIF-Film für dieses Jahr. Ach, GIF, genau. Haha. Groundspeak-Leckys waren ja auch da. Ich habe Irin getroffen. Irin arbeitet im HQ, wenn ich das richtig mitbekommen. Anders. Irin ist da federführend zuständig für die GIF-Events. Also beziehungsweise für die GIF-Filme. Irin kriegt, glaube ich, die GIF-Filme alle auf den Tisch. Und Irin muss, ich weiß nicht, ob sich da noch Verstärkung reinholt, Irin sortiert aus, wer Finalist wird und wer nicht. Da habe ich heute mal ein bisschen Zinker. Ja. Irin, ey, alles raus, könntest du mich doch kommen. Aber sie hat mich erkannt, das fand ich ganz cool. Also die guckte mich an, hat überlegt, zeigte mir den Finger auf mich. Hä? Das war niedlich. Ja, und sie hat mich um ein Selfie gebeten. Ich war perplex, also ich habe nichts dagegen, sollte machen. Dann war ich perplex, habe dann irgendwie mich wieder verabschiedet und wie ich dann so weg, dass ich, eigentlich hätte ich auch ein Selfie mit ihr machen können. Ich bin dann nochmal umgedreht und habe dann auch noch eins gemacht. Und das war ganz cool. Habe ich gleich der GIF-Crew geschickt, habe gesagt, hier, ich mache Netzwerkarbeit. So ist das. Einer muss ja ein bisschen die Türklinken putzen quasi. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall relativ große Lecky-Abordnung. Also wenn ich richtig mit, hat die Irin wohl ihre Mama dabei gehabt. Und dann war, ich glaube, der Sven war wieder mit, wenn ich mich nicht irre, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ich würde behaupten, das waren wirklich 4 oder 5 Leute, die da mit Lecky-T-Shirts rumgerannt sind. Also nicht wenig. Ja, die sind zwischendurch auch, waren sie auch cachen und haben da irgendwie Sachen gemacht und so. Also ziemlich cool. Ja. Gut, aber jetzt bin ich durch. Ich bin jetzt auch schon Spreewalddreieck durch und bin wirklich bald zu Hause. Werde dann noch ein paar Sachen zusammenräumen, damit ich morgen früh ein bisschen länger vielleicht pennen könnte. Mal gucken. Wir treffen uns eigentlich? Das wollte ich nochmal rausfinden. Das ist vielleicht wichtig. Das hat eventuell Relevanz. Mal schauen. Also wir treffen uns auf jeden Fall mal früh. Was ich heute Abend noch zusammenräumen kann, muss ich morgen nicht zusammenräumen. Ja. Und ach, ich freue mich. Das wird bestimmt wieder, also nee, es wird schön. Ich weiß, dass es schön wird. Weil mit der Filmcrew, das macht immer Spaß. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Ich würde jetzt mal vermuten, Folge nächste Woche. Nee, Moment, über ein Giftdreh können wir ja eigentlich nur gar nicht podcasten, weil dann würden wir unsere Filmidee wahrscheinlich spoilern. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir morgen der Obi und ich, wir sind dabei, das heißt wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mikrofon anwesend sein wird, ist auch recht hoch. Und wir werden sicherlich was aufnehmen. Auf jeden Fall werden wir mit der GoPro wieder jede Menge filmen, fürs Making-of. Der Roland hat sich beschwert. Beim letzten Mal hat Obi an seiner GoPro irgendwie so einen Haken dran, so einen Karabiner dran gehabt. Der hat immer gegengeschlagen. Das hat wohl Roland fast wahnsinnig gemacht beim Schnitt, weil er das irgendwie immer raushaben wollte oder sowas. Naja, wir lernen ja auch. Also auf jeden Fall wird es morgen einiges Mitschnitt und so weiter von uns geben. Aber wahrscheinlich werdet ihr das nicht so schnell hören, weil es ist ja noch geheim. Ich weiß gar nicht, wann ist denn Einreichungsfrist? Ist der Juni, ich glaube der 31. Juli ist die Eingabefrist, dann ist der ganze August, wo dann die Irin sitzt und das Zeug zusammenklamüsert mit den Finalisten und Anfang September ist dann die Veröffentlichung, wer alles dabei ist. Also werdet ihr wahrscheinlich vor August oder September davon nichts hören, aber aufgenommen wird es morgen. Ja, gut. Und merkt man eigentlich, wie sehr ich mich freue? Schreibt doch mal in die Kommentare bitte, ob man bei meinem ganzen Geplauder hier, ob man eigentlich so mitkriegt, also inwieweit man meine Emotionen da auch mitkriegt oder ob das rein informativ ist oder ob man wirklich mitkriegt, für was ich mich freue, für was ich mich begeistere oder was ich ganz doll doof finde. Dankeschön, dann bis bald, tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.